Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute quasi den direkten Draht in die Zentrale der Macht. Ich spreche nämlich mit Luise Amtsberg, ihres Zeichens Bundestagsabgeordnete und Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel Macht tatsächlich so eine Bundestagsabgeordnete hat, wie der Berliner Politikbetrieb funktioniert, ob man von dem Abgeordnetengehalt überhaupt gut leben kann und warum ältere männliche Politiker sich auch öfter mal im Ton vergreifen, dann seid ihr heute genau richtig. Wir sprechen auch darüber, wie die Bundestagsfraktion funktioniert und ob eine Abgeordnete wie Luise sich überhaupt von irgendjemandem etwas sagen lassen muss oder gar keinen Chef bzw. keine Chefin hat und tun und lassen kann, was sie möchte. Wir reden auch über die Verhältnisse der Politiker unterschiedlicher Parteien zueinander und wir gehen auch darauf ein, warum Luise sehr gern mit Journalisten zusammenarbeitet, dies aber im besonderen Fall der Bild-Zeitung nicht tut. Es wird auf jeden Fall wieder spannend. Hört rein, auf geht's. So, und los geht's. Herzlich willkommen im Macht was Podcast. Luise Amtsberg, Bundestagsabgeordnete aus Berlin, beziehungsweise nicht aus Berlin, sondern aus Kiel, glaube ich. Dazu sagt sie aber sicherlich gleich selbst nochmal was. Ich freue mich heute, die hohe Politik hier zu Gast zu haben und schieß direkt mal los. Luise, sag doch mal, wer bist du und was machst du?
Da fange ich gleich direkt mit einem Steckbrief an. Also, ich bin 35 Jahre alt, habe meinen Wahlkreis im schönen Kiel, bin über die Landesliste Schleswig-Holstein seit vorletzter Legislatur im Deutschen Bundestag verheiratet, ein Kind und vor allen Dingen, jetzt springe ich so ein bisschen hin und her, in der Flüchtlingspolitik beheimatet. Das ist das Thema, das ich vertrete im Deutschen Bundestag für die Partei Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank dafür. Vielleicht kurz für die Hörer. Wir duzen uns hier beide. Das haben wir jetzt irgendwie, bevor wir die Aufnahme angeschaltet haben, gemacht und glaube ich, können wir auch weitermachen. Da kurz zum Hintergrund, wir haben uns im letzten Jahr kennengelernt, als du auf meiner Publisher Business Conference einen Beitrag auf der Bühne geleistet hast und da haben wir uns gut unterhalten und haben gedacht, so weit sind wir jetzt vom Alter her auch nicht auseinander, da können wir auch du zueinander sagen.
Ist ja auch keine Frage des Alters eigentlich. Ich finde, man sollte sich viel mehr duzen.
Okay.
Vor allen Dingen in der Politik.
Ja, top. dann ein guter persönlicher Einstieg. Wollen wir mal schauen, du hast gesagt, du bist jetzt du bist schon ein bisschen länger in der Politik und bist ja auch, ja, wenn man so da in den Bundestag reinguckt, auch eher noch eine von den Jüngeren. Das heißt, du hast im Prinzip direkt vom ich sag mal Berufsstart weg Politik gemacht. Richtig?
Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich eine von diesen Biografien, die man immer so ein bisschen despektierlich Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal abtut, was unfair ist auf verschiedensten Ebenen, da können wir ja vielleicht noch zu kommen, aber tatsächlich habe ich schon während des Studiums angefangen, Politik zu machen. Ich bin mit 24 in den Landtag Schleswig-Holstein gewählt worden und habe sozusagen neben Mandat mein Studium zu Ende gebracht und dann irgendwann 2013 den Wechsel dann in die Bundespolitik gemacht. Das heißt, ich bin jetzt selber mit 35 seit 10 Jahren Berufspolitikerin und das regt natürlich auch zum Nachdenken an. Du hast es gesagt, ich bin immer noch eine der Jüngeren im Parlament. Was, sage ich, mit meiner Berufsbiografie und meiner eigenen Wahrnehmung also total verrückt ist, ja. Also ich bin seit jetzt 17 Jahren wählbar und gehöre immer noch zu den Jüngsten in der Politik. Das ist auf jeden Fall nicht richtig, weil ich würde sagen, wenn es um junge Menschen in der Politik geht, sollte man jetzt nicht zwingend mich noch nach vorne stellen, sondern da sollten deutlich Jüngere mittlerweile am Werk sein. Das ist auch so eine Erkenntnis, die das Alter dann so mit sich bringt. Aber ich bin jetzt kein Youngster und Superaufsteiger und frischer Wind und was weiß ich. Ich mache seit 10 Jahren Politik und habe da schon eine große Erfahrung jetzt mittlerweile.
Okay, das heißt, du bist so ein bisschen so ein alter Hase unter den Jungen sozusagen.
Ja, das könnte man sagen, genau.
So ein Philipp Amthor, der schaut noch zu dir auf.
Nee, das tut er nicht. Schade eigentlich, das würde ich mir fast wünschen. Der ist auf eine andere Art und Weise ein alter Hase in der Politik.
Okay, alles klar.
Vielleicht, mehr im Habitus.
vielleicht auf die anderen Parteien gehen wir später nochmal ein, auch auf die Zusammenarbeit vielleicht, auch unter den Jungen und parteiübergreifend. Du hast das Stichwort Berufspolitikerin gesagt. Wenn man so die öffentliche Diskussion beobachtet, gibt es immer ein bisschen ein Hauen und Stechen zwischen Berufspolitiker werden so ein bisschen abgetan. Auf der anderen Seite wird aber auch, wenn ein Quereinsteiger ein höheres Amt bekommt, eher dann auf den eingeprügelt und gesagt, Mensch, irgendwie, der hat ja gar keine Erfahrung in dem Bereich. Warum wird der jetzt irgendwie, was weiß ich nicht, Minister oder Partei, was auch immer? Wie siehst du das? Glaubst du, es ist ein bisschen gefährlich, wenn da so, ich glaube, 600 Abgeordnete sitzen ungefähr im Bundestag, wenn die alle Berufspolitiker sind? Oder müssen die Berufspolitiker sein? Oder muss eine gewisse Quote von Berufspolitikern dabei sein? Was glaubst du, was ist so optimal für so ein Parlament?
Also das Parlament ist Spiegel der Gesellschaft, ja. Das heißt, wir leben davon als Parlament, dass wir so viel wie möglich Vielfalt repräsentieren. Das heißt, junge Menschen, die zwangsläufig natürlich nicht so viel Erfahrung mitbringen können, wie jetzt beispielsweise Leute, die seit 40 Jahren in der freien Wirtschaft unterwegs sind. Aber wir brauchen natürlich auch die Menschen, die diese Lebenserfahrung mitbringen. Das heißt, am Ende des Tages muss das Parlament beides abbilden. Okay. Und wenn wir immer darüber diskutieren, wir wollen mehr Jugend in der Politik und mehr junge Leute und so weiter, dann ist das ja nicht ein Alterspass oder so, sondern dann ist es eine Reaktion darauf, dass einfach der Teil der Bevölkerung, der ja kein geringer ist, nämlich die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden, die jungen Mütter, die jungen Unternehmer, die sind einfach nicht ausreichend repräsentiert in der Politik. Das heißt, da gibt es altersmäßig ein Missverhältnis. Und deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, dass diese, ich sag mal, gezielten Versuche, gerade junge Leute in der Politik auch zu diskreditieren, dass die aufhören. Denn natürlich habe ich mit 24 zwar Politik gemacht und ich glaube genauso gut wie andere. Mir fehlte dann vielleicht Lebenserfahrung, aber dafür habe ich ganz andere Perspektiven mit eingebracht. Und das muss ein Parlament leisten. Es soll keine Elite sein, die wo Lebenserfahrung die einzige Währung ist, sondern es geht einfach darum, die Blickwinkel aller Teile in der Gesellschaft abzubilden und dann eben auch gute Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, gerade beim Thema Klimaschutz kann man ja auch mal ganz offen sagen, ist es ja so, dass gerade die Jugend und deren Zukunft in diesem Feld vergessen wird. Woran liegt das? Ja, es liegt natürlich daran, dass vor allen Dingen Politik von Menschen gemacht wird, die Auswirkungen dieser Klimapolitik gar nicht mehr selbst spüren werden. So, und das meine ich damit. Es braucht einen Ausgleich, damit man gute Entscheidungen für alle Lebensbereiche, aber auch für alle Generationen treffen kann.
Okay, du hast gerade gesagt, junge Politiker werden teilweise gezielt diskreditiert. Wer macht das? Wo nimmst du das wahr?
Meistens die Älteren. Also es ist schon im Kollegenkontext, aber auch natürlich, das kann bei Parteimitgliedern anfangen, bei Menschen, die man auf der Straße trifft und so weiter. So, ne? Also ich habe von, was hast du, junger Hüpfer, eigentlich eine Ahnung davon? Gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wird das ja häufig als Waffe auch eingesetzt. Ja, was hast du, junger Hüpfer, eigentlich für eine Ahnung von Wirtschaft oder von, weiß ich nicht, was eigentlich wichtig ist im Leben und so weiter. Und ich habe das immer relativ mit Fassung getragen, aber mir schon grundsätzlich Gedanken darüber gemacht, warum Erfahrung, also ich sag mal, Lebenserfahrung so eine harte Währung ist in der Politik. Und ich glaube, das ist es eigentlich gar nicht, sondern das wird gezielt als ja auch Machtinstrument eingesetzt, um die Jungen vielleicht auch zu demoralisieren an der Stelle und zu sagen, ihr seid noch nicht so weit. Ja. Und das finde ich falsch. Da ändert sich aber auch viel. Also ich will jetzt nicht nur destruktiv sein, da passiert auch eine ganze Menge. Ja, es gibt in allen Parteien mittlerweile junge Leute, die auch eine Chance bekommen, aber eben noch nicht ausreichend in meinen Augen.
Aber könnte es auch sein, dass das im Prinzip einfach nur eine Waffe im Wettkampf ist untereinander? So irgendwie bei der jungen Abgeordneten setze ich das Thema Jugend ein, um sie klein zu halten. Bei, keine Ahnung, irgendwie jemand anderem nehme ich die Parteizugehörigkeit und beim nächsten sage ich, oh, du bist ja eh Beamter oder du bist eh Lehrer und hast keine Ahnung, was auch immer. Also dass das eigentlich gar nicht so die Jugend ist, die da eine Rolle spielt, sondern eher so, dass es eine, in Anführungsstrichen, ein Schwachpunkt, auf den der Gegner dann schießt.
Ja, also ich glaube, dass es insgesamt in der Politik natürlich viel um Macht geht und das heißt, viele, die sich dafür nicht zu schade sind, das natürlich auch gezielt einsetzen, wenn die Argumente ausgehen. Ja, also ich habe da die absurdesten Situationen erlebt. Im Innenausschuss weiß ich noch, ein Kollege von der CDU, der dann wirklich so papimäßig anfing, naja, also so nach dem Motto, wäre ich jetzt dein Vater, da würde ich jetzt aber auch mal irgendwie was sagen, so ja, und also so eine Sprüche gebracht hat im Innenausschuss. Zugegebenermaßen war ich da tatsächlich auch, also erst 28, das heißt sicher nicht verschlossen vor dem Rat älterer Kollegen, ja. Aber das war in einer Art und Weise, die absolut nicht okay war. Und vor allen Dingen passiert es, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, als es um inhaltliche Differenzen ging. Also natürlich wird es auch häufig als Machtmittel eingesetzt, ja. Naja, sie ist ja eine Frau, sie regiert halt hysterisch. Naja, sie ist halt das, noch das jung, die hat ja gar keine Ahnung, wovon sie redet. Ja, oh mein Gott. Also das erlebt man wirklich immer noch wieder. Und es ist natürlich total, also wirklich, ne, da halte ich es mit Michelle Obama, ja. When they go low, you go high. Okay. Weil man muss in so einer Sekunde stabil bleiben und sich einfach wirklich auch klar machen, gerade wenn es in der inhaltlichen Auseinandersetzung passiert und dann dieses Instrument, sie ist eine Frau, sie ist so jung, bla bla bla, ausgepackt wird, ist es ja ein Zeichen von Schwäche. Man kommt argumentativ nicht weiter, also diskreditiert man den Gegner. Das ist so ziemlich das schäbigste Mittel, das man in der Politik anwenden kann. Und ich habe mir aber immer gesagt, ey, da pfeife ich drauf so. Der ist einfach schwach in seinen Argumenten und deswegen kriege ich das jetzt. Ich werde es auch genau so spiegeln.
Ja,
so.
Und aber Gegner zu diskreditieren an sich ist ja schon auch ein, also zumindest wenn man das als Beobachter sieht, ein als legitim angesehenes Mittel in der Politik, oder? Also wie auch immer man den Gegner diskreditiert, aber da mal so unter die Gürtellinie zu schießen, da wirkt zumindest, als würde es dem einen oder anderen durchaus auch Freude bereiten, wenn man da mal in die Nachrichten schaut.
Ja, wobei ich finde, es gibt auch so ein bisschen, also dadurch, dass es mehr Frauen in der Politik gibt, dadurch, dass es mehr jüngere Leute gibt, Menschen mit Migrationsgeschichte, also Menschen, die auch real Erfahrung mit Diskriminierung gemacht haben, also das passiert immer wieder unter der Gürtellinie auf jeden Fall, in einer persönlichen Attacke, die sich, finde ich, eigentlich verbietet, ja, ganz grundsätzlich. Also man kann gegen politische Inhalte sein, aber jemanden persönlich diskreditieren ist auf jeden Fall kein guter Move, ja, und menschlich abgründig. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Also diskreditieren hat ja wirklich auch eine Konnotation. Das ist ja nicht einfach nur zu sagen, ich finde den doof oder ich komme mit dem nicht klar oder so, oder seine Meinung finde ich zum Kotzen, um es mal auf Deutsch zu sagen, ja. Das ist gar nicht der Punkt, sondern diskreditieren heißt, ist wirklich der bewusste Versuch, jemanden in seiner Glaubwürdigkeit und Integrität anzugreifen. Und ich finde, das gehört sich nicht unter Abgeordneten. Wir sind alle gewählt worden. Keiner sitzt da, weil er irgendwie Geld bezahlt hat oder von irgendjemandem da gegen den Willen anderer reingepackt wurde, sondern wir sind Gewählte. Yeah. Wir sind Repräsentanten. Und deshalb ist sozusagen diese Diskreditierung an sich keine gute Sache und sie führt zu einer Verrohung in der Politik. Und da kann sich jeder selber fragen, will man so sein, als Mensch auch. Ja, denn wir sind ja als Abgeordnete nicht Maschinen, sondern wir sind ja auch Menschen und wollen wir so einen Ton haben. Und der Umstand, nur um das noch ganz kurz den Gedanken zu Ende zu bringen, der Umstand, dass das trotzdem passiert, zeigt eigentlich, wo Politik derzeit auch steht. Der Ton im Parlament ist durch einige Akteure wirklich rau geworden. In vielen Bereichen muss man wirklich auch Angst haben, Fehler zu machen, weil die Reaktion brutal ist, ja. Und überhaupt die Auseinandersetzung über bestimmte Themen wird so harsch geführt, dass sie auch teilweise echt an Menschlichkeit vermissen lässt. Das muss man wirklich auch deutlich sagen. Wobei es natürlich auch, wir problematisieren jetzt hier sozusagen die schlimmen Seiten der Politik. Es gibt natürlich auch schöne und respektvolle, ja, es gibt ganz tolle Kooperationen auch über die Parteigrenzen hinweg. Auch viel Respekt, viel Unterstützung auch. Ne? Es gibt die Leute, die finden Junge jetzt in der Politik doof. Aber es gibt auch sehr viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die das voll verinnerlicht haben und wahnsinnig viel tun, auch damit die jüngeren Kollegen auch einen guten Einstieg haben und gut arbeiten können.
Ja. Wie viele Kollegen hast du eigentlich im Bundestag sitzen da tatsächlich? Sind es die, ich glaube, ich habe gerade gesagt, so über den Daumen 600? Weißt du, wie viel?
Ah, es sind sogar mehr, aber ich bin jetzt gerade, es müssten über 700 sein, aber das Parlament ist ja noch angewachsen. Aber die genaue Zahl habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Peinlich. Ja. Eigentlich müsste ich die wissen. Da sieht man mal, dass ich sehr lange keine Besuchergruppen mehr hatte. wegen Corona. Aber wir sind über 700 Abgeordnete und natürlich sind im Parlament nicht immer zu aller Zeit alle dort. Weil wir sind ja ein Arbeitsparlament. Ja. Das heißt, zu den jeweiligen Fachdebatten sind dann auch die jeweiligen Fachpolitikerinnen und Politiker da. Macht natürlich bei meiner begrenzten Zeit und der Vielzahl der Themen jetzt keinen Sinn, dass ich, weiß nicht, bei der Düngemittelverordnung im Plenum anwesend bin. Das können unsere Agrarpolitiker machen. Aber es ist natürlich wichtig, wenn es um Rechtsextremismus geht oder Flüchtlinge, dass ich dann anwesend bin. Okay. Und so teilen wir Abgeordneten uns die Arbeit so ein bisschen auf.
Okay. Die, ja, sagen wir, gut 700 Abgeordneten, die da im Parlament sitzen, das sind ja, wenn man würde man so also sagen, Mensch, das sind ja so die mächtigsten Deutschen sozusagen und prozentual auf die Gesamtbevölkerung gesehen, ja doch auch durchaus sehr wenig. Fühlt man sich da so ein bisschen wie in einem elitären Club angekommen?
Also ich finde das gar nicht, elitärer Club finde ich zu negativ, muss ich tatsächlich sagen. Für mich ist es ein Privileg. Also Abgeordnete zu sein, Politik machen zu dürfen in diesem mega interessanten, tollen Land, ja, in der jetzigen Zeit ist ein Privileg und es ist etwas, für das man wirklich viel auch arbeiten muss und auch viel einstecken muss, by the way. aber das... dieses Gefühl natürlich, also für mich persönlich, als ich das erste Mal an diesem Pult im Bundestag stand und reden durfte, bei mir hat das auch nochmal eine ganz starke familiäre politische Komponente, das war schon ein sehr mächtiges Gefühl, ja. Also ja. Überwältigendes Gefühl vielleicht so.
Okay, ja. Okay. Da irgendwie kommt man dann ja hin und in Deutschland kommt man ins Parlament, weil man in einer Partei sich engagiert. Du hast dich jetzt für die Grünen entschieden. Andere wählen andere Parteien. Oft hört man jetzt gerade, vielleicht während der Corona-Krise, nicht, aber davor war dann immer so, also wenn du in die Politik gehen willst, dann gehst du am besten irgendwie zu den Grünen, weil die wachsen gerade so extrem stark, die kriegen wahrscheinlich viele Stimmen. Da sind mal richtig viele Posten zu verteilen. Am besten da eintreten und SPD, irgendwie, die haben eh viele Mitglieder und irgendwie weniger Posten jetzt, da wird's ein bisschen schwierig. Selbstverständlich sagt natürlich jetzt jeder Politiker, danach habe ich meine Partei nicht ausgewählt. Das würde ich jetzt auch nicht von dir verlangen, das nochmal zu wiederholen. Aber irgendwann wählt man ja mal eine Partei, engagiert sich auf kommunaler Ebene meinetwegen. Wie findet man so eine Partei? Also jetzt von dir selbst irgendwie ausgehend, aber vielleicht hast du ja auch was von anderen Kollegen, auch anderen Partei aus anderen Parteien mal gehört. Ist das eigentlich so, dass man sagt, Mensch, damals war jetzt, keine Ahnung, jetzt die jungen Mädels sagen heute alle so, Wunsch, da ist der Robert Habeck, jetzt möchte ich gerne bei den Grünen eintreten. Oder wie funktioniert das?
Ich glaube, die jungen Frauen, die jetzt zu uns kommen, die kommen vor allen Dingen wegen Annalena Baerbock, aber das werden wir hier nicht auflösen. Nee, also bei mir persönlich war das, also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das erste ist, dass will man politisch sein und sich einbringen? Und das Zweite ist, will man das über eine Partei tun? Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren in Organisationen, im Sportverein oder irgendeinem Umweltverband oder was weiß ich. Das heißt, das ist ja erstmal die erste Frage. Will man politisch sein und sich einmischen? Und wenn ja, über welchen Kanal? Wenn man dann zu der Entscheidung kommt, ich will Politik aktiv mitgestalten, vielleicht irgendwann auch aus dem Parlament heraus, dann ist natürlich der Weg in eine Partei irgendwie notwendig, weil in den seltensten Fällen schaffen es Kandidaten ohne Partei in ein Landesparlament oder Bundesparlament, jetzt wie den Bundestag. So, das heißt, die Parteizugehörigkeit, obwohl das eigentlich von der Verfassung gar nicht so richtig so vorgesehen ist, hat natürlich eine starke Kraft an der Stelle. Für mich persönlich war das eine komplett einfache Entscheidung. Ich bin in der DDR geboren und war 6 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Mein Vater war in der DDR im Widerstand, saß als politischer Gefangener im Bautzen, und Bündnis 90 Die Grünen, muss man ja dazu sagen. Ist unter anderem entstanden aus der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Das heißt, für mich war die Frage, wo kann ich auch Politik machen, wo sozusagen auch diese eigene familiäre Erfahrung eine Rolle spielt, ja, und gewürdigt wird. Und da war ich ganz schnell bei Bündnis 90 Die Grünen, Bürgerrechte, Frauenrechte, Rechte von Minderheiten, aber eben auch Klimaschutz war für mich so ein sehr überzeugendes Gesamtpaket, das sowohl meiner eigenen Geschichte als auch meinem politischen Interesse Rechnung getragen hat.
Okay, und ist das dann auch so, dass man sagt, also die Parteien haben ja irgendwie häufig zwar eine Grundstoßrichtung, in die sie arbeiten, aber auch da verändert sich ja viel. Ab dem Tag, wo man da letztendlich eingetreten ist, wie funktioniert das dann? Versucht man dann direkt vom ersten Tag an auch den Kurs der Partei mitzubestimmen oder guckt man sich erstmal an, wie das so läuft und jede Partei hat ja auch so ein bisschen ihre eigenen Regeln? Wie war das bei dir?
Also bei mir war es tatsächlich ein Thema, das mich zu den Grünen gebracht hat und dann auch der Anspruch zu sagen, wir müssen das irgendwie stärker in den politischen Alltagsdiskurs einbringen und dafür möchte ich in die Partei, um die dort Verantwortlichen, die schon im Parlament sitzen, dafür auch zu sensibilisieren. Das war schon auch ganz klar mein Auftrag. Ne, ich habe mich relativ früh angefangen, für Flüchtlingsrechte zu interessieren, weil mir einfach aufgefallen ist, dass in diesem Land für Deutsche andere Regeln und Rechte gelten als für geflüchtete Menschen in diesem Land. Das fand ich unfair. Dann habe ich gesagt, ich will, dass das in der Politik irgendwie eine Relevanz hat und diskutiert wird. Also gehe ich zu den Grünen und mache dieses Thema mit auf. Ich habe dann irgendwann eine Arbeitsgemeinschaft gegründet zu dem Thema. Wir haben das viel diskutiert und es gab damals so eine sehr krasse Kopftuchdebatte. Ja, also dürfen Lehrerinnen Kopftücher tragen oder nicht? Das ging auch bei den Grünen hoch her, diese Diskussion. Da habe ich mich dann eingeworfen und mitdiskutiert. Und irgendwann kam die Landtagswahl. Es war klar, wir brauchen viele Leute. Robert Habeck, damals unser Zugpferd in Schleswig-Holstein sozusagen, auch mit dem klaren Anspruch, junge Leute zu fördern, kam dann auf mich zu und hat gesagt, pass auf, du hast da ein Thema, du hast da was identifiziert, einen Impuls gesetzt in die Partei. Mach das doch auch im Parlament. Okay. Und das war dann schon auch eine Motivation, wo ich gedacht habe, ja, okay, warum eigentlich nicht?
Ja. Wenn dann, wenn man so ein Thema identifiziert und sagt, dafür engagiere ich mich jetzt, das ist mir total wichtig, und die Partei nimmt aber einen anderen Schwenk. Ja, kann ja durchaus sein. Ich weiß nicht, irgendwie jetzt bei den Grünen wäre das Thema Atompolitik wahrscheinlich eines, was so tief an die Wurzeln geht, und wenn dann irgendwie dann auf einmal die Parteilinie sich ändert von irgendwie, wir sind gegen Atom und jetzt ist Atom als Zwischenlösung vielleicht doch akzeptabel. Was macht man dann? Also da kämpft man wahrscheinlich innerhalb der Partei relativ hart um seine Position, aber wenn sich eine grundlegende Position der Partei ändert, bleibt man dann trotzdem dabei, oder weil man hat sich ja was aufgebaut?
Das ist eine ziemlich persönliche Entscheidung, glaube ich, die auch jeder anders bewerten wird, glaube ich. Also wir hatten ja schon diverse Parteiaustritte, ne? Kriegseinsätze, die dazu geführt haben, dass Menschen unsere Partei verlassen haben, oder eben Atomkompromiss, die Debatte, die wir dazu führen oder geführt haben. Aber das muss im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden. Was man, glaube ich, klarkriegen muss, ist, dass jede Partei ein demokratisches Gremium ist. Und wenn man demokratischen Spielregeln folgt, dann ist es so, dass man natürlich immer die Möglichkeit hat, sich einzubringen inhaltlich. Und am Ende werden Dinge alle abgestimmt und nach Mehrheitsprinzip entschieden. So, das heißt, ganz häufig kann man natürlich auch sich selber sagen, so, okay, ich finde es schade, dass wir Grünen jetzt diesen Weg einschlagen, aber in meiner Wahrnehmung ist das jetzt eine demokratische Entscheidung gewesen, die respektiere ich jetzt. Dann gibt es natürlich auch die Momente, wo man sagt, okay, das verlässt jetzt so sehr das, was ich bei Bündnis 90 Die Grünen oder anderen Parteien sehe, das verletzt so sehr den Kern dieser Partei und ich bin aus anderen Gründen eingetreten, jetzt haben die sich so verändert, dass das auch zu Austritten führen kann, klar.
Ja, okay. Das im Prinzip ist dann auch eine, also was man beobachtet in Politikerbiografien, ist ja zumeist, dass die Wahl der Partei dann auch in 98% der Fälle sozusagen den Lebensweg sozusagen beeinflusst oder für den Lebensweg fest ist. Hier und da gibt's auch Parteiaustritte mal, oder man wechselt mal die Partei. Ich glaube, von euch ist irgendwie ein relativ bekannter Schwabe, ist mal von den Grünen irgendwie direkt in die CDU gewechselt. Den Namen habe ich jetzt nicht parat. Und ich glaube, in Tübingen habt ihr einen Bürgermeister, wo ihr nicht traurig wäret, wenn er sich für eine andere Partei entscheiden würde.
Naja, der müsste sich vor allen Dingen tatsächlich die Frage stellen, was ihn eigentlich noch mit den Grünen verbindet. Ja, da finde ich gar nicht so sehr umgekehrt, weil er ist Bürgermeister und macht da eine vernünftige Stadtpolitik, aber dass er das im Namen der Grünen tut, dass die Frage muss er sich, glaube ich, in allererster Linie selbst beantworten. Aber ja, vielleicht ist ein Punkt noch wichtig in dem Zusammenhang. Wer glaubt, eine Partei zu finden oder zu suchen, oder eine Partei sucht, die zu 100% die eigenen Positionen widerspiegeln, der wird nicht fündig werden, glaube ich. Ja, man muss sich einfach auch klar machen, alle Parteien bedienen alle Themen. Und es kann auch sein, dass man mit den Grünen voll gut im Themenbereich, also haben wir im Übrigen auch, kann ich sogar aus dem Nähkästchen plaudern, ja. Menschen, die sagen, Klimapolitik bei den Grünen, das ist es so, das ist voll mein Ding und ich bin Klimapolitikerin im Herzen, ich will das so. Und dann aber mitkriegen, dass die Flüchtlingspolitik eigentlich eine ist, die von derselben Person, die so ein starkes Commitment zu den Grünen in Sachen Klimaschutz empfindet, das aber überhaupt nicht beim Thema Flüchtlingspolitik hat, die ja auch sehr liberal ist und auch, würde ich sagen, im politischen Spektrum links aufgestellt, die damit ein Riesenproblem haben und das zum Beispiel gar nicht wussten, aber erst im öffentlichen Diskurs wirklich mitbekommen haben, dass sie da wirklich auch Differenzen haben mit uns als Partei. So, und da muss man dann für sich selber eben die Entscheidung treffen. Ist es mir, was ist mir wichtig und kann ich bei den anderen Sachen wegen der Mehrheitsentscheidung folgen oder ist das für mich ein No-Go?
Ja.
So, und das wird man aber auch nie ein für alle Mal beantworten, sondern es ist immer ein Prozess.
Okay, das heißt, man hat diesen Prozess, der begleitet einen dann über das politische Leben hinweg.
Ja, und zwar jeden, mich auch.
Ja, ist ja auch anstrengend wahrscheinlich. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass ständig dieser Kampf um Positionen und ständig irgendwie Auseinandersetzungen. Und dann kommt noch ein älterer Herr in den Raum und sagt, irgendwie, junge Frau, wissen Sie eigentlich irgendwie vom Leben? Das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen anstrengend vor. Aber prinzipiell ist es so, man hat irgendwie seine Partei gefunden, man hat seine Position in der Partei, dann kommt auch noch der Parteivorsitzende oder in deinem Fall der Landesvorsitzende vorbei und sagt, du bist gut, dich hätte ich gern mit an Bord. Und dann steigt man auf sozusagen. Irgendwie gibt's ja auch in anderen Berufen, dass man so ein bisschen Karriere macht. Im Prinzip ist es dann so, oder anders gefragt, ist es dann so, dass du vom Staat weg in einer Partei auch ein Stück weit, ich formuliere es mal so, gemocht werden möchtest oder gemocht werden musst, um auch irgendwie dann diese Themen voranzubringen. Also so ein Robert Habeck wird ja dann auf jemanden aufmerksam, einerseits, weil es gute Positionen sind und weil man die vielleicht auch gut kommunizieren kann, weil man insgesamt einen guten Auftritt hat. Aber der ist ja jetzt auch kein ganz unwichtiger Typ in der Partei. Da hilft's ja schon, auch wenn der einen mag. Also jetzt mögen nicht unbedingt definiert als persönlich mögen, aber man muss Positives zurückbekommen und möglichst viel. Geht das direkt dann schon los oder ist dann erst, wenn man ja später in der entscheidenden Funktion ist, dass man sagt, guck mal, was ich hier alles hingebracht habe, irgendwie würdige ich das doch mal?
Also ich glaube, man kann das gar nicht für alle Parteien gleich beantworten und auch gar nicht für alle Personen. Auch das ist sozusagen, also man wird ja häufig gefragt, wie bist du in die Politik gekommen, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft? Also ich glaube, es ist schon so, dass bestimmte Menschen in die Zeit passen und für manche Menschen, die in der Politik sind, geht die Zeit auch irgendwann mal vorüber. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man muss sich selber fragen, was will man? Wir haben wahnsinnig viele Parteimitglieder, die seit wirklich 20, 30 Jahren für die Grünen kommunale Politik machen, überhaupt kein Interesse an der großen Bühne haben, sondern sagen, mir geht's darum, hier vor Ort in meiner Kommune zu gestalten und zwar für die Grünen, das mache ich jetzt. Dann gibt es Leute, die den klassischen Aufstiegsweg machen. Dann gibt es auch die Überflieger oder diejenigen, die ziemlich schnell einfach vielleicht auch Glück gehabt haben. Ja, also ich begreife meine politische Biografie auch ein Stück weit als gar nicht so forciertes. Für mich war ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ein Mandat zu beanspruchen zu der Zeit. Ich wurde motiviert von Menschen, die an mich geglaubt haben. Das war nicht nur Robert Habeck, es waren auch andere. Unsere Partei war damals bereit, eine 24-Jährige, damals jüngste jemals im Landtag Schleswig-Holstein, ins Rennen zu schicken. So. Und da sind einfach wahnsinnig viele Faktoren zusammengekommen und das ist sicher dann auch mal Glück oder es passt einfach in die Zeit, in die politische Stimmung. Es gab sowieso einen Wechsel im Landesverband Schleswig-Holstein bei den Grünen mit Robert Habeck, der dann in den Landtag gegangen ist als Fraktionsvorsitzender. Da war auch ein Umbruch so. Das hat bei den Leuten natürlich auch das Gefühl ausgelöst, Mensch, da können wir auch mal was sagen, auch mal eine junge Frau damit reinschicken oder so. Das ist so unterschiedlich bei so vielen Leuten. Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal beantworten. Und es ist mitnichten so, dass man immer sozusagen, zumindest bei den Grünen, immer so eine Parteikaderkarriere hinlegen muss. Ja, also mindestens 10 Wahlkämpfe musst du irgendwo Plakate rangeflockt haben und irgendwie davor und danach dich mit denen oder denen gutgestellt haben. Aber was auf jeden Fall so ist, und das hast du ja auch in deiner Frage so ein bisschen angedeutet, was in jedem Fall so ist, ist, dass es hilft, wenn Leute an einen glauben und einen auch sozusagen zur Seite stehen, weil es ist ein Konkurrenzgeschäft, man kriegt das nicht geschenkt und dass Leute einen unterstützen oder namhafte Personen einen unterstützen, kann natürlich dazu führen, dass andere Vertrauen in dich haben, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen und es kann aber auch dir selber genug Vertrauen geben, so eine Karriere überhaupt anzustreben. Und ich glaube, hätten mich Leute nicht motiviert, hätte ich mir das vielleicht gar nicht selber zugetraut.
Ja.
So, ich war dann risikofreudig genug, bin auch selbstbewusst genug für den Job, das ist alles kein Thema, aber vielleicht hätte ich es in der Zeit damals als vermessen betrachtet.
Ja.
Mich nach fünfjähriger Partei. Ich hätte so viele Leute vor mir gesehen, die in der Hierarchie irgendwie vor mir sind. Aber es war eben die Motivation und auch das gute Zureden von anderen, die mich dann da bekräftigt haben, das dann zu versuchen.
Okay.
Und das ist etwas, was ich natürlich jetzt häufig auch versuche, anderen zu spiegeln und anderen mitzugeben, in meiner Position auch jemand zu sein, der Leute auch unterstützt, ja, und auf ihrem Weg begleitet und ihnen auch Mut macht. So.
Okay, das macht sich auch dann in 35 Jahren, wenn du dann deine Biografie rausbringst, dann macht sich das ganz gut, wenn da drin steht. Ich wurde gerufen.
genau.
Ja, Luise Amtsberg auf dem Weg zur Bundeskanzlerin sozusagen. wie ist das eigentlich, wenn man da persönliche Ambitionen hat und die gegebenenfalls auch äußert? Also so dieses, dass jetzt jemand nach vorne geht und sagt, so wie Gerhard Schröder, ich glaube in den 80ern, da an so einem Zaun vom Kanzleramt rüttelt und sagt, ich will hier rein.
Das ist eine geile Geschichte auf jeden Fall.
aber das war ja richtig cool, war es dann erst irgendwie 98, als er dann Kanzler wurde. Davor wurde ihm das wahrscheinlich auch häufiger mal als Arroganz ausgelegt oder Karrierismus oder was auch immer. Wie geht man damit eigentlich um, dass man so Themen irgendwie platziert und auch sagt, ich will auch was werden? Also ich will auch ein Amt.
Ja, schwierig, weil ich meine, einerseits wird von Politikerinnen und Politikern verlangt, dass man eben es vor allen Dingen tut, weil man einen gewissen Idealismus, weil man die Demokratie liebt, weil man ein Thema hat, für das man brennt und so. Das reine Argument, ich finde es irgendwie geil, im Bundestag zu reden und davon wollte ich schon immer mal ein Foto haben, das kommt natürlich überhaupt nicht gut an. Und ich kann auch jedem, der das nicht empfindet, sondern dem es wirklich sozusagen um den Status geht, kann ich nur empfehlen, don't do this job, ja, weil dafür verlangt es zu viel von einem ab.
Ja.
Also wenn man nicht wirklich mit Überzeugung und auch einem Gestaltungswillen und dem Glauben an die Demokratie, ich nehme die AfD jetzt mal ganz explizit aus, weil da stellt sich das nochmal anders dar. Aber wenn man das als Grundlage nimmt, sozusagen der reinen Karriere wegen, dann wird man nicht glücklich werden in diesem Job.
Ja.
Weil dafür ist es ein zu großes Konkurrenzgeschäft. Man kann auch leicht flöten gehen und verloren gehen, überhaupt keine Relevanz haben. Die Menschen werden das merken. Die werden es merken, wenn man aus solchen Interessen Politik macht. Politik sollte schon immer auch einen Anspruch, einen Antrieb haben.
Ja. Nichtsdestotrotz will man, wenn man ja Politik macht, schon auch dann Entscheidungen treffen können, gestalten können, ja, also die Ziele auch durchbringen, welche auch immer das sind, ja, die der eigenen Überzeugung, die der eigenen Klientel, der eigenen Familie, des, weiß ich nicht, der eigenen Region, wo auch immer man herkommt. Dazu ist es ja wichtig, dann auch tatsächlich die Macht wirklich zu haben. Und ich glaube, was vielen Hörern vielleicht noch nicht so ganz klar ist, ist, wie funktioniert das so im Bundestag? Es gibt ja die Regierung, ja, da heute ist da die Chefin Angela Merkel und es gibt die Opposition, die aus den Parteien, die nicht CDU, CSU und SPD sind, besteht. Ihr als Grüne seid jetzt in der Opposition. Wie würdest du so das Machtverhältnis beschreiben im Bundestag? Am Ende des Tages, ihr seid nicht in der Regierung, vielleicht fühlt sich das für den einen oder anderen, der da so eine Phoenix-Debatte irgendwie sich anschaut, so an, als die Grünen erzählen nochmal was und dann irgendwie kommt der Lindner nochmal, erzählt nochmal was und weiß ich nicht, der Gysi und von der AfD auch nochmal jemand und dann sagen Merkel und Scholz, so machen wir es jetzt aber. Punkt. Ist das so oder wie, beschreibt doch mal, wie ist das Verhältnis zwischen Regierung und Opposition und wie arbeitet man so in einem Parlament, wenn es da um wichtige Entscheidungen geht?
Also es würde mich überraschen, wenn die Hörer dieses Podcasts, für die das eine News wäre, weil also eins ist ja mal völlig klar, Politik funktioniert nicht ohne Medien. Und deshalb ist es natürlich wahnsinnig, es ist natürlich, klar gibt es eine Machtbalance und gibt es Einflussmöglichkeiten und so weiter. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn beim Thema Klimaschutz nur die Regierung das Sagen hätte. Ja, also wir haben natürlich als Opposition auch eine starke Stimme, ja. Und zwar, was Meinungen machen, und das ist ja auch unser Job, und ne, also Meinungen bilden oder bei der Meinungs- und Willensbildung der Bevölkerung auch zu unterstützen und auch bestimmte Interessen, die eben nicht in der Regierung sind, zu vertreten. Also man muss ja mal von einem Punkt kommen. Es gibt eine Bundestagswahl und dann gibt es ein Mehrheitsverhältnis, es bildet sich eine Koalition, daraus entsteht eine Regierung. Aber die Menschen, die dazwischen, ja, weiß nicht, zu, was war es beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, aber sagen wir mal zu 10%, die Grünen gewählt haben, ja, die haben auch eine Stimme abgegeben, die gehört werden muss und die im politischen Spektrum natürlich auch einen Vertretungsanspruch haben. Das heißt, wenn man nur sozusagen darauf hört, was die Regierung am Ende sagt, dann ignoriert man ja im Prinzip den Wählerwillen, weil zu 10% werden Leute durch, oder 10% derjenigen, die gewählt haben, wollen durch die Grünen repräsentiert werden, in dem Fall. So, das heißt, wir haben als Opposition eine Rolle und auch die Medien haben natürlich, oder die Öffentlichkeit hat ein Interesse und auch ein Recht darauf, diese Meinung auch zu hören. Und deshalb gibt es ja sowas wie das Parlament und Diskussionen, weil es eben nicht nur am Ende eine Exekutive ist, die alles entscheidet und macht, sondern es gibt natürlich Debatten, wir nehmen Einfluss an verschiedensten Positionen und auch eine Bundesregierung wird es nicht egal sein, wenn Grüne medienwirksam und völlig klar in der Position das neue Klimaschutzpaket zerreißen, weil sie wissen, da müssen sie sich sozusagen mit einer inhaltlichen Gegenposition auseinandersetzen und die auch argumentieren. Also es fordert die Regierung auch heraus. So. Das heißt, das ist dieses Spielchen einfach, was da, oder Spielchen, das ist, so funktioniert Politik, ja.
Das heißt, das ist so ein bisschen irgendwie auch Einflussnahme über einen Umweg. Im Prinzip, die Regierung baut was, ihr dürft dann was dazu sagen und je machtvoller ihr das macht, mit einer möglichst hohen Medienpräsenz, mit einer guten Dialektik, desto mehr dringt das nach draußen und der Wähler sozusagen urteilt damit dann auch über die Aktivität der Regierung und davon wird wiederum dann die Regierung unter Druck gesetzt, ist vielleicht zu hart, aber...
Nö, das ist genau das. Okay. Also das ist der Versuch. Okay. Also wir versuchen natürlich, die Regierung zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie Mist macht und natürlich auch unter Druck zu setzen, bestimmte Wege nicht zu gehen. Okay. Das ist auf jeden Fall der Anspruch und ich glaube, also man muss das vielleicht auch anders herdenken. Ne? Es wirkt immer so, als wäre die Exekutive, die Regierung sozusagen die Machtposition. Die Wahrheit ist natürlich, dass die Gesetze eigentlich, also die Legislative, ja, der Gesetzgeber ist das Parlament. Ja. Dort verhandeln wir. Und es ist ein ziemliches und auch ein ziemlich, ich sag mal, jetzt als Politikwissenschaftlerin gesprochen, eigentlich eine ziemliche Fehlentwicklung in der deutschen parlamentarischen Demokratie, dass irgendwie am laufenden Band die Exekutive Gesetzesvorschläge macht, ja, und die Fraktionen nicht mehr selber arbeiten. Das passiert bei dieser GroKo, ja. Natürlich sollen auch Minister und so weiter Vorschläge machen und exekutiv handeln und so weiter. Aber ich sag mal, über die großen Linien muss doch das Parlament entscheiden, weil da ist doch die Bevölkerung vertreten. Und also ich sag mal, zum Thema Kriegseinsätze zum Beispiel, da haben wir ja als Grüne sehr lange dafür gekämpft, dass alle Entscheidungen über einen Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr durch das Parlament gehen müssen, weil wir eben sagen, das ist so eine krasse Entscheidung, die das Leben von Soldatinnen und Soldaten in diesem Land berühren, die muss von denjenigen, die von der Bevölkerung gewählt wurden, verantwortet werden auch, ja, weil es eben nicht so eine Entscheidung teilweise über Leben und Tod zum Kriegseinsatz. Ja. Und also das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo wir eben ganz klar sagen, das Parlament ist hier zur Verantwortung zu ziehen.
Ja.
Wir sind unserem Gewissen verpflichtet. Ja.
Und wenn dann im Parlament die Regierungsparteien haben die Mehrheit, das heißt, die können ja dann schon auch, zumindest die meisten Themen, solange wie ihre Fraktionen, die Parlamentsfraktionen der Regierungsparteien funktionieren, sage ich mal, kriegen die meisten Themen ja schon durchgebracht. Es sei denn, die Opposition baut medialen Druck auf, dass sich dann die Regierungsparteien nicht trauen, in Anführungsstrichen, bestimmte Themen so zu machen, wie sie sich's vorstellen, weil es dann in der Bevölkerung schlechter ankommt.
Ja, ich glaube, man muss schon auch deutlich sagen, also zum Beispiel die Änderung, also wenn man zum Beispiel die Verfassung ändern möchte, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Warum ist das so? Natürlich, weil man eben nicht alles in die Hand der
Exekutive. Das ganze Parlament gefragt wird.
Genau, also und weil man auch nochmal eine extra Schwelle einzieht, ja, also es kann nicht irgendwie einfach mal eine konservative Regierung regieren und ich bleibe bei meinem Thema, einfach den Paragraph 16 Asyl Anspruch sozusagen rausstreichen. Ja? Da braucht es dann höhere Hürden. Andererseits gibt es auch sehr viele Oppositionsrechte. Also das Parlament sieht auch ausdrücklich vor, dass für bestimmte Sachen eben nicht eine einfache Mehrheit vonnöten sind, sondern zum Beispiel, wenn zwei Fraktionen im Deutschen Bundestag oder drei einen Untersuchungsausschuss fordern, um Regierungshandeln zu kontrollieren, dann muss das so passieren. Ja, also auch, es gibt auch Rechte der Opposition. Ich finde viel zu wenige.
Ja.
Es ist halt ein System von Checks and Balances. Ja. Im besten Fall funktioniert das, weil wir natürlich eben auch sagen, wir haben als Parlament, das ist unsere Hauptaufgabe, die Kontrolle der Regierung.
Ja.
Und wenn es in solche Sachen geht wie Verfassungsschutz und so weiter, ist es ja auch total wichtig, exekutives Handeln zu kontrollieren und zu gucken, ist der Bürger und die Bürgerin in diesem Land eigentlich ausreichend geschützt.
Ja.
Das ist das, was wir machen. Und da gibt es viele Fehlentwicklungen, kann man auch Stunden drüber reden. Aber grundsätzlich muss man dieses Verhältnis zwischen Opposition, Regierung und Parlament muss man schon verstehen, weil sie ist eigentlich der Garant dafür, dass niemand in diesem Land unter die Räder kommt, wenn alle ihren Job aufbauen.
In dem, was wir gerade gesagt haben, kam häufiger das Wort Fraktion sozusagen vor. Fraktion ist ja dann die Personen der einzelnen Parteien zusammengefasst, sozusagen die SPD-Fraktion, die Grünen-Fraktion, die CDU, CSU-Fraktion etc. Ein Wort, was häufig durch die Medien geistert, ist in dem Zusammenhang aber auch Fraktionszwang. So wie ich das verstehe, entscheidet die Fraktion, wie bei bestimmten Themen dann abgestimmt wird. Also im Zweifel entscheidet der Fraktionsvorsitzende, wie abgestimmt wird, und alle Abgeordneten machen dann mit. Und ab und zu bekommt man ja in den Medien mit, dann, dass es dann Abweichler gibt, und dann wird sich auch mal halb öffentlich irgendwie gegenseitig beschimpft. Ja, haben wir auch schon öfter mal erlebt. Jetzt nicht bei den Grünen, muss ich ehrlicherweise sagen, also habe ich zumindest nicht mitbekommen. Gab es vielleicht auch, aber ich glaube, irgendwie in der CDU war es vor ein paar Jahren mal ein bisschen größer, das Thema, als es um die Euro-Rettung ging. Aber was steckt da dahinter? Also gibt's Fraktionszwang wirklich, oder ist das der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende, die dann so quasi als Zuchtmeister auftritt und versucht, da die Leute in die Reihe zu bringen, die Parteisoldaten? Wie funktioniert das? Was steckt da dahinter?
Also einer Fraktion ordnet man sich selbst zu. Also ich bin natürlich über die Grünen-Liste gewählt worden. Ich bin selber Grünen-Mitglied und stehe zu dieser Partei. Und möchte für diese Partei auch Politik machen. Das heißt, es war völlig klar, dass ich mich als Abgeordnete, die erst einmal frei und ihrem Gewissen unterworfen ist und auch zur Verantwortung gezogen werden kann persönlich, bin ich erstmal völlig frei, zu jeder Entscheidung, die im Deutschen Bundestag getroffen wird, zu entscheiden, wie ich es für richtig halte. Ich habe mich aber natürlich nach Fraktionen zugeordnet, weil man in Fraktionsstärke natürlich auch machtvoller auftreten kann und weil ich überhaupt keinen Widerspruch zu meiner Fraktion der Grünen sehe, insofern mich da auch gerne zuordne. Aber es ist eben eine, ne, das muss man auch verstehen, so die Abgeordneten sind erstmal frei gewählt, unserem Gewissen unterlegen und den Wählerinnen und Wählern gegenüber verantwortlich. So, jetzt organisieren wir uns im Parlament in Fraktionen, die analog zu Parteien aufgebaut sind. So, das ist so, aber man könnte auch, es gibt ja auch ein paar Abgeordnete, die keiner Fraktion angehören, die sind Fraktion groß. Ich könnte auch natürlich zu jedem Zeitpunkt einfach austreten aus meiner Fraktion, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin, und als fraktionslose Politik machen im Deutschen Bundestag. Das muss man, glaube ich, verstehen, wenn man diese Frage beantworten will. Wenn wir uns als Fraktion organisieren, ist natürlich der Anspruch auch, um vor allen Dingen auch Mehrheitsverhältnisse herzustellen, dass wir alle zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, wenn es um eine Sachfrage geht. So, und da ist es überhaupt nicht so, also ich kann jetzt nicht für die Grünen sprechen, es mag in anderen Fraktionen anders sein, aber der Toni Hofreiter oder die Katrin Göring-Eckert setzen sich da nicht hin und sagen, Leute, das haben wir so entschieden, ihr stimmt bitte so ab. Dann wäre Halligalli bei uns im Laden, wenn das so wäre. Sondern wir haben Fraktionssitzungen, und auch da sind es demokratische Entscheidungen. Ja? Wir diskutieren Themen, wir haben hohes Vertrauen in Fachpolitikerinnen. Also sag mal, wenn ich eine Entscheidung treffe in der Asylpolitik zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung und sagt, der ist schlecht, weil, dann mag nicht jeder Einzelne die Paragraphen, die ich da aufzähle, nachvollziehen können. Aber es gibt natürlich in mich als Abgeordnete für dieses Thema ein hohes Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ja. Die sagen, Luise hat eine flüchtlingspolitische Agenda, die teile ich. Und wenn sie sagt, das ist falsch mit den und den Argumenten, dann glaube ich ihr das auch. So, manchmal geht es natürlich ein bisschen mehr zur Sache, und bei bestimmten Themen Zum Beispiel bei Auslandseinsätzen, die werden bei uns immer kontrovers diskutiert. Da gibt es immer Leute, die sagen, Hans-Christian Ströbele zum Beispiel war ja sehr bekannt auch dafür zu sagen, ich lehne alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ab und werde deswegen auch niemals einem zustimmen. Ja. Ähnlich wie die Linkspartei im Deutschen Bundestag. Dann gibt es welche, die entscheiden es wirklich sehr stark nach Sachlage. Ist das Mandat ein gutes, kann die Bundesregierung gut argumentieren, dass sie die Soldatinnen und Soldaten auch schützen kann, hat sie einen klaren Auftrag vor Ort. Jetzt entscheide ich das, in dem Fall stimme ich zu. Und in einem anderen Auslandseinsatz vielleicht nicht, weil das Mandat dann nicht gut ausgestaltet ist.
Ja.
Wir als Fraktion haben für uns immer gesagt, bei Entscheidungen, die das Gewissen betreffen, also Sterbehilfe, Auslandseinsätze, was noch, Organspende waren ja auch so Themen, da kann man nicht die Fraktionsdisziplin anlegen, sondern da muss es die Entscheidung der einzelnen Person bleiben und dann ist es auch in Ordnung, wenn sie anders entscheidet. Wir selbst haben die Regel, dass man das dann eben kundtut in der Fraktionssitzung, dass man anders abstimmen wird als die Fraktion. Dann begründet man das kurz und dann ist das auch okay.
Das heißt,
und
deshalb würde ich auch nicht. Da braucht man auch ein bisschen Rückgrat, oder wie Oliver Kahn sagen würde, irgendwie, da braucht man Eier, um dann aufzustehen in der Fraktion und zu sagen, Freunde, das ist nicht mein Ding, irgendwie, ich stimme anders ab.
Also ich muss sagen, meine Erfahrung ist, in meiner Fraktion kann man relativ angstfrei Politik machen. Wenn man eine Überzeugung hat, und deshalb sage ich auch Karrierismus als Motiv in die Politik zu geben, da wird man an vielen Stellen dann auch wirklich Schwierigkeiten haben. Entweder man wird Mitläufer oder man wird seinen Positionen nicht mehr gerecht. Nein, es muss schon auch eine überzeugte Haltung sein. Man kann das nicht einfach so lapidar, oh mein Gefühl sagt mir jetzt hier so, deswegen mache ich das jetzt so, sondern wir setzen uns ja mit Themen auseinander und wenn dann wirklich Bauchschmerzen sind mit den Entscheidungen, die Grüne an der oder der Stelle treffen, dann muss man das als Abgeordnete eben entscheiden, klar. Dann muss man sich eben auch exponieren und sagen, da gehe ich jetzt nicht mit, Leute, tut mir leid. Aber bisher war es noch nicht so, zumindest habe ich das nicht mitbekommen, dass an irgendeiner Stelle Menschen dann ausgegrenzt, gemobbt oder in Ungnade bei den Fraktionsvorsitzenden gefallen sind.
Okay.
Aber vielleicht noch einen einzigen Punkt ganz zum Schluss. Ich nenne es nicht Fraktionszwang, ich nenne es Fraktionsdisziplin, weil natürlich der Anspruch erstmal ist, dass wir gemeinschaftlich auftreten, aber es ist kein Zwang, gemeinschaftlich aufzutreten. Das wäre auch wirklich gegen das Prinzip des freien Abgeordneten. Und das würde ich dann so auch nicht mittragen. Aber natürlich ist der Versuch, dass wir uns alle einigen und eine gemeinsame Position finden und gemeinsam auftreten, der ist immer da. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht.
Ja, okay. Wenn es sehr stark um inhaltliche Positionen geht, dann dürften ja auch Parteigrenzen nicht immer große Rollen spielen. Wie entscheidet man, ob man mit einer anderen Partei zusammenarbeitet und insbesondere auch mit welcher man zusammenarbeitet? Wenn man sagt, jetzt man hat vielleicht inhaltlich und von der Wirtschaft würde man sagen Zielgruppe, starke Überschneidungen, vielleicht mit Teilen der SPD, dass man sagt, mit denen wird man jetzt eher nicht so zusammenarbeiten wollen, weil irgendwie dann sagen die Leute, ach, kann ich auch die SPD wählen, brauche ich nicht die Grünen wählen, Stichwort letzte Hamburg-Wahl zum Beispiel, wo die Zusammenarbeit zwischen Rot und Grün ja ganz gut funktioniert hat, nach allgemeiner Einschätzung, und am Ende des Tages die Leute dann irgendwie gesagt haben, nein, kann ich auch SPD wählen, dann brauche ich Grünen nicht wählen, und dann gab es doch nicht die erste grüne Bürgermeisterin hier in Hamburg. Spielen so Themen nicht doch auch eine Rolle, zumindest irgendwie, wenn schon nicht vordergründig, dann aber hintergründig, dass man dann, ja, irgendwie ein FDP-Wähler wird wahrscheinlich eher wenig irgendwie Grüne wählen, deshalb kann man mit denen durchaus zusammenarbeiten, da verliert man kein Potenzial. SPD ist eher andersrum. Oder sehe ich das komplett falsch?
Also es gibt Themen im Deutschen Bundestag jetzt ganz explizit dort, da werden Parteigrenzen aufgeweicht, ja, und da geht man eher entlang der politischen Entscheidung, also Organspende, ja, wie ist das mit dem Ausweis, wie organisieren wir das, da haben sich Allianzen zusammengetan, da gab es einen Antrag komplett durchzogen von SPD, Grünen, CDUlern, Linken, ja, und dann gab es einen anderen, der genauso bunt gemischt war, also das kann man bei bestimmten Entscheidungen schon machen. Die Frage von dir zielt ja mehr sozusagen auf das, was im politischen Diskurs außerhalb vom Parlament sozusagen bewegt wird. Also wie kann man sich abgrenzen auch von anderen Parteien? Und ich glaube, da haben wir vielleicht gar nicht mal so sehr als Grüne das große Problem, weil uns werden natürlich bestimmte Dinge einfach in der Kernkompetenz zugeschrieben. Ja, Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz, das sind alles so Themen, da brauchen wir, glaube ich, uns nicht krass abgrenzen. Da ist eher das Problem, dass mittlerweile, und das ist ja auch ein grüner Erfolg über die Jahre gewesen, mittlerweile alle Parteien sich natürlich mit diesen Fragen auch beschäftigen. Ja, also ich erinnere noch an so Sprüche, weißt du, die Grünen wir reden hier von wichtigen Sachen und die Grünen übers Wetter, war ja da, ne? Aber das war eine Zeit, wo man einfach noch nicht erkannt hat, dass Klimaschutz, Umweltschutz, dass es wichtige Themen sind, die im Übrigen auch Sozialpolitik betreffen und andere Themen. Also so, nur um ein Beispiel zu bringen, das ist eine Frage der Abgrenzung. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass man als Partei irgendwie auch eine gewisse Stabilität hat und nicht willkürlich ist. Und da hat man ja schon bei bestimmten Parteien ja irgendwie das Gefühl, die folgen da gar nicht so einer klaren Leitlinie. Ein großer, um jetzt mal nicht nur von uns zu sprechen, großer Kritikpunkt an der innerhalb der CDU an der Kanzlerin war ja, dass sie ihm viele althergebrachte konservative Dinge einfach so nonchalant aufgegeben hat, ja. Also Wehrpflicht, die Rolle von Frauen, gleichgeschlechtliche Ehe, Flüchtlingspolitik. So, sie hat ja auch viel liberalisiert im eigenen Laden und hat dafür viel Kritik bekommen, weil ganz offensichtlich viele CDU-Mitglieder einfach auch besorgt waren, dass die CDU beliebig wird und diesen konservativen Kern nicht mehr folgt. Also das fand ich immer ein sehr schönes Beispiel sozusagen dafür, dass eine Partei auch Schwierigkeiten hat, sich sozusagen an die Gegebenheit der Zeit anzupassen, auch zu modernisieren, ohne dabei willkürlich, beliebig oder eben eine fehlende Abgrenzung zu anderen aufzuzeigen.
Ja.
Das ist schwierig, das muss man dann immer im Einzelfall entscheiden. So, aber klar, und ja, Hamburg ist ein interessantes Beispiel, was das angeht. Aber auch da ist es so, man muss, glaube ich, als Partei seine Kernkompetenzen in Wahlkampfzeiten sowieso herausarbeiten und sehr, sehr klar machen, wo ist eigentlich auch der konkrete Unterschied.
Ja.
Warum wir und nicht die?
Ja. Kernkompetenzen herausarbeiten, Themen setzen und Medien und Zusammenarbeit mit Medien haben wir besprochen. Was man, wenn man so von außen guckt, sich schon auch häufiger mal fragt, ist, wie werden eigentlich die Themen gesetzt, die letztendlich die großen Themen werden? Ich sag mal so, wir haben jetzt, na klar, irgendwie erstes Halbjahr 2020 sehr stark geprägt vom Thema Corona. Davor war Fridays for Future irgendwie ein sehr großes, auch sowohl Medien- als auch politisches Thema. Jetzt gewinnt gerade sozusagen das Thema Polizeigewalt und Rassismus sehr, sehr stark in den Medien an Aufmerksamkeit. Und all diese Themen haben ja, beinhalten ja auch Punkte, wo Politiker aktiv werden können, wo Politiker aktiv ihre Arbeit dran ausrichten können. Aber man kann ja schon auch nicht inhaltlich irgendwie permanent springen, sozusagen, ja, im Halbjahresrhythmus sich um ein neues Thema kümmern. Und eventuell gibt's ja auch noch ganz, ganz wichtige Themen, die nur weil sie jetzt gerade keine mediale Aufmerksamkeit haben, ja eigentlich aber trotzdem auch bearbeitet werden müssen. Ich sag mal, keine Ahnung, irgendwie Fridays for Future, Umweltpolitik, super wichtiges Thema. Obdachlosigkeit, aber auch super wichtiges Thema. Und wie will man danach, sozusagen, wie priorisiert man danach in der Politik? Greift man sich so sein eigenes Leidenschaftsthema? Guckt man vielleicht auch, was kommt medial gerade gut an? Oder wie groß sind auch die Chancen, dass ich meine Themen durchbringe an der Politikfront? Wie machst du das und wie nimmst du wahr, wie das generell so gemacht wird?
Ja, also ich meine, für mich ist es natürlich relativ leicht. Ich habe ein Thema und da versuche ich für alle Problemfelder, die innerhalb dessen auftauchen, natürlich Lösungen zu erarbeiten und mich zu informieren und auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und dann hängt es natürlich immer sehr stark davon ab, wie hoch ist das Interesse an einzelnen Themen. Die Flüchtlingspolitik ist ja in der Welt der Medien nach wie vor gern gesehen und relevant, ja, immer mal wieder mit unterschiedlichen Intensitäten. So, aber natürlich kann man es nicht im Gänze beeinflussen. Also Politik ist da auch sehr, ne, also klar, es gibt jetzt einen schlimmen Mord sozusagen in den USA, der hier eine Rassismusdebatte auslöst, zu Recht, aber eigentlich ein Thema, über das wir uns auch in den letzten 6, 8, 10 Jahren oder mindestens Monaten hätten unterhalten müssen. So, das heißt, da gibt es irgendwo einen öffentlichen oder einen Vorfall, ein Ereignis und dann wird sozusagen, dann geht die ganze Maschinerie los, ja. Menschen fühlen sich aktiviert, solidarisieren sich, gehen demonstrieren, Medien berichten, machen Hintergrundstories, Politik greift es natürlich auf, wenn es jeden Tag in der Zeitung steht, versucht mit Maßnahmen und Forderungen zu arbeiten. Also das ist ja etwas, was wir einfach kennen.
Ja.
Was deutlich schwieriger ist, ist tatsächlich, Themen am Laufen zu halten. Also es wird eine große Herausforderung für uns alle, jetzt nicht einmal Anne Will und Maybrit Illner gehört zu haben zum Thema Rassismus und dann hat jeder sein Soll getan und so, sondern dass wir uns natürlich verpflichten, wenn wir jetzt alle darüber reden, dieses Thema auch über den Tag hinaus auf den Schirm zu behalten und wirklich aktiv an Veränderungen zu arbeiten. Wenn das nicht passiert, dann ist es natürlich eine Eintagsfliege und bigott, dann ist das einfach nicht das, was Politik, dann hat Politik ihren Job nicht richtig gemacht. Ja. Ich finde es okay, wenn es einen Auslöser gibt, der eine Debatte in Gang setzt. Aber jetzt in dem Fall zum Beispiel musste ein Mann sterben, um das in Gang zu setzen. Und das ist auf jeden Fall nichts, was einen befriedigt, sondern da muss man sich auch selbstkritisch fragen, warum war das Thema eigentlich vorher so irrelevant, ja? Obwohl es die Lebensrealität von so vielen Menschen betrifft. Also was ich damit sagen will, ist, man muss schon auch als Politikerin versuchen, wenn man Themen wichtig findet, auch den Platz und die Wahrnehmbarkeit zu finden.
Ja.
Das heißt, das muss man einfach versuchen. Wenn man das nicht schafft, dann ja, macht man seinen Job nicht wirklich gut.
Aber kann es auch sein, dass es einfach so viele Themen gibt, die wichtig sind, aus unterschiedlichsten Perspektiven, dass man gar nicht alle bedienen kann und also quasi in Anführungsstrichen sich auch ein bisschen das Motto zu eigen machen muss, ich kann nicht alle retten? Wie geht man damit um?
Ja. Also das ist bestimmt so, dass nicht alle Themen Platz finden, aber deswegen glaube ich, ist es eben auch die Verantwortung ein Stück weit, und ich nehme das auch so wahr im Übrigen, dass das so ist, der Medien, die wir haben in Deutschland, auch Raum zu geben für die Themen, die eben nicht immer nur auf der Frontseite der Bild-Zeitung stecken, sondern auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und auch Hintergründe zu beleuchten. So, und das ist ja etwas, das viele auch tun. Ja, also ich arbeite viel mit Journalistinnen und Journalisten zusammen, die ganz abseits vom Alltagsgeschäft an Dingen arbeiten, an Stories arbeiten, aufdecken, recherchieren, auch für uns eine wichtige Quelle sind am Ende des Tages, ja, auch für uns Politiker und Politiker. Ja. Und ich glaube, die Währung kann nicht sein, wer schafft es auf die Bild-Zeitung vorne drauf.
Ja.
Weil dann verzerrt sich was, sondern die Währung muss sein, die Menschen, die man da vertritt, zu erreichen, natürlich auch deutlich zu machen, wir als politische Partei sind jetzt nicht nur eine monothematische Partei, würde ich zum Beispiel der AfD knallhart vorwerfen, ja, die kein Rentenkonzept hat, kein Sozialkonzept hat, sich aber politische Partei stimmt, Großteil der politischen Themen, die relevant sind für Menschen in diesem Land, überhaupt nicht bedienen. Und als politische Partei, glaube ich, muss man das eine tun, das andere nicht lassen. Das ist, glaube ich, die Devise, ja.
Okay.
Und ja, also da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass man da ein bisschen von dem Anspruch weggeht, alle können alles gleich gut, aber dass alle Parteien auf jeden Fall auf die drängenden sozialen und wirtschaftlichen und politischen Fragen der Zeit eine Antwort haben, das ist also schon die Mindesterwartung, denke ich.
Ja. Ich würde ganz gern in unserem Gespräch nochmal das eine oder andere sozusagen besprechen, was wie du Themen persönlich siehst, also was bedeutet dieser Politikjob für dich persönlich? Und in dem Zusammenhang nehme ich oft wahr, dass zum Beispiel das Thema, was verdient man als Bundestagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordnete, dass das komplett unterschiedlich bewertet wird in der Öffentlichkeit. Ja, also ich habe durchaus schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, da die Politiker, die machen sich alle so dermaßen die Taschen voll, die werden alle reich. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die sagen, also für die paar Euro, die da verdienen, würde ich morgens nicht aufstehen. Kannst du da ein bisschen Transparenz reinbringen? Also was zum Beispiel oft nicht so ganz verständlich ist, was verdient jetzt eigentlich konkret ein Bundestagsabgeordneter oder eine Bundestagsabgeordnete? Also was kommt wirklich an auf dem persönlichen Konto am Monatsende, jenseits von, was man alles noch so kriegt, um Mitarbeiter zu bezahlen etc.? Und welchen Wert hat diese Vergütung für dich?
Ja, super spannendes Thema und auch so ein Thema, das übrigens häufig genutzt wird, um zu diskreditieren. Ne? Also vielleicht ganz grundsätzlich, wir bekommen kein Gehalt, sondern eine Diät. Ja, also wir werden natürlich aus Staatsgeldern bezahlt, sind aber auch Steuerzahler Zahlerinnen und Zahler. Das finde ich immer ganz interessant, weil das viele nicht wissen. Jan, wir haben eine Diät, die ist etwas über 10.000 Euro monatlich. Und alle denken, oh, das kommt bei mir an und ist das, was übrig bleibt. Nein, ich zahle auch Steuern und natürlich, wie es das Gesetz vorschreibt, Spitzensteuersatz. Das kann man sich dann ausrechnen, was da ungefähr je nach Lebenslage übrig bleibt am Ende. Ich sage immer, für mich ist es ein Auskommen. Also ich habe genug Geld, um ein komfortables Leben zu führen, aber ich habe jetzt keinen Reichtum, der mir irgendwie eine Finca auf Mallorca beschert nach 3 Jahren Abgeordnetenschaft. Ja, es ist auch nicht so, dass also ich würde es ja auch nicht wollen, by the way, aber
so. Die Finca nicht oder das viele Geld?
Aber das ist halt immer so natürlich, ne, ihr seid reich. Ja gut, Reichtum ist ja was total Subjektives, ja. Also ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Wir hatten immer Geldsorgen, prekär Beschäftigung war immer ein Thema bei uns. Das Leben, das ich jetzt führe, ist ein sehr, sehr komfortables. Ich kann in Urlaub fahren, ich kann mir schöne Dinge leisten, ich kann schön wohnen. Das ist ein Privileg, das viele nicht haben. Aber es ist natürlich, wie du sagst, auch für viele so, was für die Kohle, reibt ihr euch da jeden Tag auf, habt keinen Urlaub, nie Wochenende, seid immer erreichbar, müsst immer quatschen. Seid ihr eigentlich bescheuert, ja? Das höre ich auch, ja? So, und woran liegt das? Natürlich daran, dass so eine Summe Geld für jeden etwas anderes ist. Und das ist ja auch irgendwie total logisch. Das gilt ja auch für alle anderen Sachen. Ja, manche sagen, Lebensmittel sind teuer. Manche sagen, es ist ja viel zu billig. Wir sollen davon wirklich ein Auskommen haben. Ja, die Bauern ganz sicher nicht. So, und das finde ich deswegen immer so eine unfaire Debatte. Die Frage ist doch, was wollen wir eigentlich erreichen? So, wir wollen, dass da Menschen sitzen, die nicht korrumpierbar sind.
Ja.
Das ist ja Punkt 1. So, das heißt, du brauchst natürlich eine Diät, die irgendwie von ich sag mal, vom Gehalt her so ist, dass du gut davon leben kannst und so. Mich stört das Argument ein bisschen, weil am Ende immer da rausgelesen wird, wenn wir zu wenig kriegen, dann würden wir uns alle bestechen lassen. Also das sehe ich jetzt auch nicht und finde es auch nicht richtig. So, das heißt, wir wollen etwas, das den Lebensunterhalt von Politikerinnen und Politikern sichert. Und da wird immer sozusagen die Gehaltsklasse der Richterschaft angelegt. Also unsere Diät kommt nicht aus dem Nichts, sondern die wird sozusagen ins Verhältnis gesetzt zu den Richterinnen und Richtern, die wir in diesem Land haben. Ja, und also man wird einen Vergleich machen zwischen Legislative und Judikative. Das finde ich auch vollkommen richtig. Wichtig ist, wir zahlen Steuern, also es geht auch wieder Geld zurück ins System. Man muss sich ja auch die Frage stellen, wie sonst sollte es gehen? Ehrenamtlich, hauptberuflich Politik machen, ist ja unmöglich. Da wird, glaube ich, jeder einschlagen, ja, und das unterstützen. So, das heißt, wollen wir Abgeordnete, die aus der freien Wirtschaft sind oder nur Superreiche, die sich das leisten können, ein paar Jahre einfach für lau zu arbeiten? Nein, wir wollen ja alle gesellschaftlichen Schichten abbilden. Das heißt, wir müssen auch auffangen, wenn Menschen beispielsweise aus einem Hartz-IV-Bezug kommen und ein Mandat erlangen und dann im Deutschen Bundestag sitzen. Und wir wollen den Abgeordneten eine gewisse Unabhängigkeit ermöglichen. So, das heißt, sie müssen ihre laufenden Kosten decken können.
Ja.
Das, finde ich, ist so der Anspruch und deshalb finde ich das auch vollkommen richtig. Diätenerhöhung, da muss man eben immer gucken, ja, Diätenerhöhung finde ich falsch, Anpassung an bestimmte Preisentwicklungen und in beide Richtungen, ja, das macht man ja mit anderen Gehältern auch, das finde ich noch okay. Ja, aber ich würde sagen, immer zu definieren über die Kohle ist halt auch irgendwie so schwierig, ne? Also ich glaube, sagen zu können, dass viele Menschen im Abgeordnetenbetrieb das nicht wegen des Geldes tun.
Ja, okay. Ein Punkt ist ja auch noch, ihr seid ja gewählt jetzt für 4 Jahre. Dann ist man ja im Zweifel auch danach mal raus. Ja, irgendwie, das ist ja schon auch in unterschiedlichen Parteien. Gab es in den letzten Jahren da ja schon sehr viel Bewegung, ganze Parteifraktionen sozusagen waren raus, andere Parteien haben massiv verloren. Manchmal hat man tatsächlich auch so als äußerer Beobachter den Eindruck, ah, da kämpfen jetzt auch Leute darum, dass sie irgendwie den nächsten Sprung wieder schaffen, warum auch immer, ja, ob jetzt irgendwie um auch in den nächsten 4 Jahren nochmal Geld zu verdienen oder um sich inhaltlich einbringen zu können. Da gibt es ja unterschiedliche Wahrnehmungen, aber was ja tatsächlich ein Thema ist, wenn man nach 4 Jahren rausfliegt sozusagen, ich glaube, dann hat man einen gewissen Pensionsanspruch sich schon mal erarbeitet, das heißt, wenn man irgendwann über 60 ist, kriegt man ein bisschen was, aber und vielleicht kriegt man auch noch ein Übergangsgeld, oder? Also ich bin da tatsächlich ein bisschen unsicher bei den Themen und das soll jetzt auch nicht der entscheidende Punkt sein im Podcast, nur ich sag mal so, der, man kommt rein, man verdient dort okayes Geld, man kommt dann wieder raus, da gibt's dann ein Übergangsgeld, so dass man nicht direkt in Hartz IV fällt, und gewürdigt wird das Ganze dann irgendwann, wenn man im Rentenalter ist, dann hat man auch noch eine gewisse Pension, einen gewissen Pensionsanspruch sich erarbeitet, ohne jetzt genau zu wissen, wie lange man im Parlament sein muss, um diesen Pensionsanspruch zu haben. Aber das gibt's auch, und das ist so relativ rund beschrieben, oder?
Was die Vergütung angeht? Ja, also, den Anspruch erwirbt man nach 2 Legislaturen. Also man muss tatsächlich 8 Jahre im Parlament sein, um so einen Anspruch zu haben, jetzt auf also Pensionsansprüche zu haben. Und ich habe mich damit jetzt ehrlich gesagt noch nicht so doll befasst, aber das Übergangsgehalt ist, glaube ich, pro Jahr 3 Monate.
Okay.
Und ich weiß aber nicht, ob die volle Diät oder weniger, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema noch nicht so richtig doll beschäftigt, was passiert, wenn ich irgendwann nicht mehr im Parlament sitze. Aber es steht die nächste Bundestagswahl an, also insofern sollte ich es vielleicht mal tun. Aber der Punkt ist, wie bei anderen auch, ja, wenn man seine Arbeit verliert oder eben gekündigt wird oder so, hat man natürlich eine gewisse Absicherung, so ist es auch bei Abgeordneten. Und natürlich erwirbt man auch Rentenansprüche in normalen Jobs, ja. Und so ist es eben auch bei Abgeordneten. Ja. Die Höhe ist und wie das jetzt im Verhältnis ist zu anderen Rentenansprüchen, die man erwirbt, ich würde mal sagen, jetzt rein aus dem Gefühl heraus vermute ich mal, dass es auch nicht ganz fair ist, ja. Also ich kann nur immer auf die Biografie von meinem Vater gucken, ja, 40 Jahre beschäftigt und eine Rente von 900 Euro. Da würde ich sagen, da werden wir wahrscheinlich woanders landen als Abgeordnete, und da ist dann schon auch die Gerechtigkeitsfrage zentral in meinen Augen. Deshalb kann man das, finde ich, auch diskutieren, weil es ist ja so, wir als Politikerinnen und Politiker entscheiden Dinge, die am Ende zum Einfluss haben auf das Portemonnaie und die Zukunft von Menschen in diesem Land. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise muss natürlich auch unsere Vergütung und unser Rentenanspruch, den wir erwerben, unsere Lebensbedingungen, in denen wir jetzt hier gerade stecken, auch in ein Verhältnis gesetzt werden. Und deshalb haben Bürgerinnen und Bürger auch das Recht, diese Fragen zu stellen oder auch zu kritisieren, wenn sie finden, es ist unverhältnismäßig.
Ja. So. Finde ich, also jetzt ich persönlich finde die Vergütung legitim, so wie sie sich jetzt für mich darstellt. Also normalerweise bin ich ja hier neutral im Podcast, aber ich glaube, das kann man durchaus sagen. Auch unabhängig, welcher Partei jemand angehört, wenn er ins Parlament gewählt wird und dort viel arbeitet, dann soll er diesen Job gut machen, und dann, glaube ich, kann er auch ein paar Euro verdienen. Und auch ein paar mehr Euro meinetwegen, weil ich möchte ja auch das, also ich finde den Vergleich zum Richter ehrlicherweise ganz, ganz gut, um das auch mal zu sagen. Aber wie wir ja jetzt schon mehrfach festgestellt haben, Geld ist nicht alles, und auch für dich persönlich spielen sicherlich noch andere Punkte eine Rolle in dem Politikbetrieb. Und ich könnte mir vorstellen, ja, also wenn man so sagt, ich bin da jetzt irgendwie Abgeordneter in so einem Parlament, und wenn ich morgens in die Zeitung gucke, wobei in die Zeitung gucken ja noch die wenigsten Leute aktuell, die gucken ja irgendwie online, aber wenn da drauf geguckt wird, so ein solides Politiker-Bashing gehört ja eigentlich immer mit dazu. In den Medien. Und wenn man jemanden auf der Straße fragt, Mensch, was sind so die am wenigsten beliebtesten Leute in der Gesellschaft? Irgendeinen Platz zwischen 1 und 5 haben wahrscheinlich die Politiker dann auch direkt am Start. Wie fühlt sich das an? Also tendenziell irgendwie bekommt man ja häufiger mal auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, in den Medien, und der Ruf der eigenen Berufsgruppe ist jetzt auch nicht blendend.
Ja, das ist ein Problem auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich habe häufig schon, wenn ich lieber undercover bleiben wollte, meine Berufsgruppe auch schon verschwiegen, ja, weil natürlich Politik ist so ein Thema, da kann ja jeder irgendwie was zu sagen, ja. Das heißt, wenn man sich im Privaten, man sitzt in einer Kneipe und irgendeiner, was machst du so? Und du sagst, ich bin Politikerin, ich sitze in Deutschland, dann weiß ich, wie das weitergeht der Abend, ne? Das heißt, man exponiert sich natürlich auf eine Art und Weise, die dazu führt, dass man eigentlich nie privat ist. Und weil das ja auch so ist, ja, Menschen haben ja auch einen Anspruch, Zugriff auf mich zu haben. Ich bin ja Volksvertreterin. Aber wenn ich das dann wirklich mal nicht will und wirklich mal privat sein will, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass ich darüber lüge und sage, ich bin jetzt Gärtnerin, was ein schöner Beruf ist und eigentlich auch mein Traumberuf. wenn ich jetzt nicht lüge, dann, also ich würde nicht direkt lügen, aber ich würde schon manchmal auch ein bisschen zurückhalten damit. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass alle Menschen, das wollen wir ja auch, Meinungen haben und die auch mit uns bewegen. So. Aber so ein Dauerzugriff, dazu bin ich ehrlich gesagt nicht bereit, weil ein bisschen privat muss man eben auch sein dürfen und um auch geerdet zu bleiben, ja. Und der schlechte Ruf der Politikerinnen und Politiker, das ist ja wirklich auch was, weswegen man sich auch immer ärgert, wenn irgend so ein Typ oder irgendeine Frau wieder negativ auffällt, ja, und das macht den Ritt durch die Medien, dann denken wir in erster Linie auch, mein Gott, ja, aber es sind doch nicht alle so. Und zack, hängt da wieder sozusagen so ein Malus an diesem Beruf.
Ja.
Und eigentlich wird er dem nicht gerecht, weil ich kann das wirklich auch für viele andere Fraktionen im Deutschen Bundestag jetzt sagen. Da sind hochengagierte Leute, die aus Überzeugung, aus einer privaten Lebenshaltung, aus Erfahrung Politik machen. Und die tun das aus Überzeugung. Und viele tun es im Übrigen auch. Ich habe auch mal überlegt, ob ich aufhöre, Politik zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ein kleines Kind und die AfD ist hier gerade auf dem Vormarsch. Ich möchte, dass mein Kind in einem friedlichen Land groß wird. Und ich muss dafür jetzt kämpfen. Also mache ich es weiter. Es ist genau die Zeit dafür. Also solche Leute gibt es im Parlament natürlich. Menschen, die vielleicht das nicht so ernst nehmen, die gibt es auch. Aber ich würde wirklich sagen, das sind die wenigsten. Die meisten tun das wirklich aus einem persönlichen Gestaltungsanspruch und Überzeugung heraus. Ja. Und sie stehen mit dem, was sie täglich tun. Das heißt, der Ruf wird dem nicht gerecht, was wirklich real ist, finde ich.
Und wie geht man dann damit um? Was wir so von außen ja auch wahrnehmen, ist, als Politiker wird man, also entweder man wird nicht wahrgenommen oder man wird öffentlich quasi vergöttert oder öffentlich hingerichtet. So, das sind so die Extreme. Wie geht man damit um? Hast du auch schon mal, keine Ahnung, irgendwie da hier in Hamburg bei der Spiegelredaktion angerufen und gesagt, ey Freunde, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Das ist ja mal Granate unfair, was ihr da irgendwie jetzt über mich geschrieben habt. Oder die Anne Will irgendwie nach einer Sendung mal weiter, ey, das geht jetzt, also wenn du mich weiter so Sachen fragst, dann komme ich nicht wieder. Oder wie ist das?
Ja, das Recht hat man natürlich, ne? Also ich meine, also ich gebe ganz offen zu, ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier so, darf ich das so offen sagen? Naja, ich versuch's mal und hoffe, dass ich keinen Shitstorm kriege hier von eurer Seite aus. Aber ich zum Beispiel arbeite nicht mit der Bild-Zeitung zusammen.
Ja.
Habe für mich persönlich entschieden, einfach weil ich weiß natürlich auch, dass Medien auch Politik machen. Das sollen sie auch, um Gottes Willen. Ich würde das niemandem absprechen, ja. Bin da einfach komplett so aufgestellt von meiner Grundhaltung. Das ist auch Teil der Demokratie. Dass Medien eben auch den Anspruch vertreten, Meinungen zu bilden. So, und das muss so sein. Und eine Medienvielfalt ist auch gut. Für mich persönlich ist es aber so, wenn ich merke, dass ein Medium wirklich unfair spielt und auch, ich sag mal, zumindest Meinungen so bedient, dass sie eben auch eine Gefährdung für die Demokratie darstellen können ab einem bestimmten Punkt, dann bin ich da sehr zurückhaltend. Denn das ist meine persönliche Entscheidung als Abgeordnete. Wem vertraue ich, mit wem arbeite ich zusammen? So etwas ist aber wirklich die Seltenheit. In der Regel ist es so, dass ich auch Journalistinnen und Journalisten als kooperativ und freundschaftlich wahrnehme, im Sinne von, es ist ein Geben und Nehmen. Man bekommt Informationen, man liefert aber auch die Grundlage dafür, dass Journalistinnen und Journalisten schreiben können. Ja? Man arbeitet da ja auch ein Stück weit zusammen. Das finde ich alles gut, aber klar, ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht, mit einzelnen Personen, wo ich gesagt habe, okay, da ist die Vertrauensgrundlage nicht da. Da möchte ich vielleicht auch gar nicht so viel Kraft reingeben. Oder wenn man sich eben unfair verhält, dann muss man eben auch damit leben, dass man dann künftig keine Zitate mehr bekommt. Ganz einfach, so wie man das im Zwischenmenschlichen ja auch tun würde. Ja. Das hat mit Vertrauen zu tun. Und dann gibt es aber auch, und das möchte ich auch deutlich sagen, für mich ist die Medienlandschaft in Deutschland, es ist nach wie vor eine vielfältige und sie fordert einen auch heraus als Abgeordnete. Kritische Nachfragen sind gut und wichtig. Das muss passieren, ja. Wenn das nicht passiert, dann können wir auch keine ausgewogene Berichterstattung in Deutschland erwarten. Und das müssen wir ein Stück weit aushalten, dass wir auch mal angegriffen werden. Was ein bisschen, sage ich mal, gerade bei Politikern in der ersten Reihe ein Problem ist, ist natürlich dieses Hochschreiben, Runterschreiben. Ja? Also man weiß einfach, wenn man der Star ist in den Medien, dann kommt der Downfall irgendwann zwangsläufig, weil es einfach langweilig ist, über jemanden 100 Jahre lang nur Positives zu schreiben.
Ja.
Irgendwann kommt der Journalist auf die Idee, auch mal was Kritisches zu sagen, ja. Und das ist natürlich etwas, was persönlich bei Menschen auch einen großen Schaden hinterlassen kann, ja, ganz klar.
Guckt man sich an, wie andere Kollegen, vielleicht auch in dem Fall ja tatsächlich auch ältere Kollegen, die da eine längere Historie haben, mit den Medien umgehen, schaut man, weiß nicht, wer, glaube ich, in Deutschland aktuell, wer sehr gut mit Medien und Kommunikation unterwegs ist, sind ja so Leute wie, keine Ahnung, Gregor Gysi, Christian Lindner, Robert Habeck. Die können reden, die werden zumeist wenn sie angegriffen werden, inhaltlich angegriffen, aber zumindest nach meiner Wahrnehmung tendenziell als Person eigentlich immer positiv dargestellt. Guckt man sich sowas an oder denkt man sich so, Mensch, der Scholz, der könnte irgendwie zu den Medien auch ein bisschen netter sein, dann würden die auch irgendwie mal nette Sachen über ihn schreiben, oder warum ist Angela Merkel wieder so grumpy? Das hat doch auch wieder einen Impact auf ihr äußerliches Bild. Und zieht man sich da so ein bisschen was raus oder sagt man, ich mach mal mein Ding irgendwie und dann gucken wir mal?
Ja, ich glaube, das muss man, also wird sich ja auch jeder Abgeordnete anders beantworten. Ich persönlich gucke das an, weil ich ein Interesse habe am Systemischen dahinter. Ja, also mich interessiert schon sozusagen, wie werden bestimmte Personen bewertet oder wie wird auch drüber geschrieben. Weil natürlich haben Medien da auch nicht nur Macht und eine Macht auch auf angehende Wahlen oder so, sondern sie haben ja auch eine Verantwortung. Und das, glaube ich, wird jeder Medienmacher von sich selbst auch sagen. Man hat eine Verantwortung, wenn man öffentlich auftritt. Insofern, das guckt man sich schon an. Da merkt man natürlich auch qualitative Unterschiede jetzt. Es gibt Medien, die sind wahnsinnig reflektiert. Ja, ich war zum Beispiel, fand ich sehr, sehr spannend, hat mir auch viel gebracht persönlich, mal zu einer Blattkritik beim Spiegel, wo man wirklich auch das Gefühl hatte, in einem angstfreien Umfeld wirklich auch kritisch sein zu können, bestimmte Themen auch mal setzen zu können. Sowas ist gut, um gegenseitiges Verständnis zu fördern. Aber grundsätzlich muss man seinen eigenen Drive kriegen. Ja, also ich mache wahnsinnig viel über die sozialen Netzwerke, jetzt vor allen Dingen Instagram, versuche auch abseits von, ich sag mal, klassischen Medien Menschen zu informieren. Und Das ist ja etwas, was in der jetzigen Zeit wirklich super spannend ist. Das haben wir auch damals mal diskutiert auf der Bühne, die du angesprochen hast, ganz am Anfang unseres Gespräches, wie man das auch nutzen kann. Ich persönlich finde, durch Instagram und solche Netzwerke hat man eben auch die Möglichkeit, abseits des medialen Mainstreams seine Politik zu vermarkten. Ja? Also auch eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt, da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen Drive finden. Für mich persönlich, ich bin da arbeite sehr gerne mit Print, mit Fernsehen, mit Radio zusammen, halte das für eine wahnsinnig wichtige Zusammenarbeit, bin da absolut offen, aber klar, im Persönlichen kann es auch mal eine Verwerfung geben und dann sagt man, mit denen arbeitet man nicht mehr zusammen.
Ja, so ist es halt. Also. Aber muss man nicht dann auch in gewisser Weise angstfrei sein, so nach dem Motto, ein falsches Wort oder ein falsches Zitat und dann ist die Karriere, wenn nicht vorbei, aber doch erstmal in einem tiefen Schlagloch verschwunden. Das passiert ja schon häufiger mal, dass sich dann irgendwie jemand öffentlich disqualifiziert mit einem Halbsatz, der in einem anderen Kontext wahrgenommen als gar nicht so schlimm ist.
Ja, das ist natürlich immer das große Problem, dass vieles von dem, was skandalisiert wird, nie in Gänze sozusagen. Also ganz wichtig für ein politisches Gespräch oder eine Aussage ist ja auch, wie kam man dahin, in welchem Kontext hat es stattgefunden. Und dann kann man trotzdem auch noch persönliche Fehler machen und da hast du natürlich absolut einen Punkt. Die Politik ist wenig verzeihend mit Fehlern. Es liegt aber auch daran, um es gleich mal, ne, nicht sozusagen den Finger auf andere zu zeigen, dass wir häufig auch als Politikerinnen und Politiker nicht selbstkritisch mit uns umgehen. Also hört man dann mal Leute sagen, dass sie, wenn sie vehement für eine Sache gekämpft haben und 2 Jahre stellt sich das alles anders dar, dass man dann sagt, na, vor 2 Jahren hätte ich das auch noch anders gesehen. Oder ehrlich gesagt, ich habe die und die Person getroffen, die hat mich eigentlich überzeugt vom Gegenteil. Ja. Und auch mal transparent macht, dass wir alle Menschen sind, auch Fehler machen können, Dinge unterschiedlich sehen können, ist im jetzigen Rassismusdiskurs zum Beispiel total wichtig, dass wir auch klar machen, ja, vielleicht haben wir bestimmte Dinge anders gesehen, vielleicht haben wir die Sensibilitäten von Menschen nicht ausreichend berücksichtigt. Aber wir sind bereit zu lernen und wir machen es jetzt anders. Wenn man Politik so nicht macht, also immer mit dem sozusagen auch Verweis darauf, dass man Fehler machen kann, seine Meinung ändern kann, sondern immer sozusagen, was ich sage, ist Gesetz. Wenn man so in die Welt rausruft, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn mal irgendwann eine kritische Gegenfrage kommt. Ja? Ich nehme das ganz sportlich so. Ich finde, wir Abgeordnete, das ist das, was wirklich alle von uns verlangen können, dass wir unser Hirn einschalten, bevor wir reden und nicht einfach loskommen.
Das, was ich sage, ist Gesetz. Da war Gerhard Schröder der Letzte, der das durfte in der deutschen Politik. Ja, basta.
Der durfte das auch nicht, ja. Da hat man vielleicht das noch anders gesehen, aber der durfte das auch nicht. Und das ist auch parteiintern so, ja. Also ich habe totale Probleme mit diesem Heldenstatus, ja. unsere Partei setzt sich aus vielen, vielen tollen Menschen zusammen, die bundesweit Politik machen, europaweit Politik machen. Wir sind nicht nur Robert Habeck. Und das weiß Robert Habeck übrigens am besten auch selber. Und keiner in unserer Partei nimmt das so wahr. Aber nach außen ist natürlich klar, braucht es auch immer einen Zugpferd. Jemand, der auch die Fähigkeit hat, Menschen zu erreichen emotional.
Ja.
Sind natürlich alles viel mehr als nur die Person, die da abgebildet wird auf der Seite der Bunten oder ich weiß ja nicht wo.
Ja, ich sag mal so, vor der Corona-Krise war ja eher nur noch so die Frage, kriegen wir einen neuen Kanzler namens Habeck oder kriegen wir eine neue Kanzlerin namens Annalena Baerbock? So medial war so das Gefühl. Und das eigentlich, ist man da so ein bisschen auch neidisch irgendwie, wenn die beiden da so vorne stehen und in den Medien endlos hofiert werden? Oder sagt man sich so, ist gut, dass die dabei sind, irgendwie, dann bringen die uns wenigstens ein paar Wählerstimmen und ich werde also, Ministerin. Ich
meine, also wer mit Neid um die Ecke kommt, der muss es halt einfach besser machen. Ne?
Ja.
Also Macht heißt nicht nur die erste Reihe, ja. Also ich kann für mich sagen, ich gestalte die Flüchtlingspolitik in Deutschland mit. Und jeder, der in diesem Feld unterwegs ist, weiß, wo ich stehe und was ich sage. So, also für mich, wenn ich überlege, und die 24-jährige Luise Amtsberg, die das erste Mal ins Parlament gegangen ist, ich gucke mir meinen eigenen Werdegang an und sage, in diesem Thema, das mich politisiert hat, habe ich hier was zu sagen in diesem Land und kann mitgestalten. Also ich brauche auf niemanden neidisch gucken. Ich bin genau da, wo ich sein will. Und das andere ist für mich, wir haben Annalena Baerbock und Robert Habeck und ja, jetzt kann man darüber streiten, wer kann besser Kanzler. Der Fakt ist, wir haben zwei Leute, die es können. Hammergut, ja. Also da ist jeder Grüne und jede Grüne stolz drauf, weil das natürlich auch eine Leistung ist, die wir gemeinsam als Partei die letzten Jahre, also vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit, hinbekommen haben. Wir haben zwei starke Persönlichkeiten, die dieses Amt übernehmen könnten und wir haben eine große Solidarität innerhalb der Partei. Auch eine Annalena Baerbock und Robert Habeck würden immer sagen, ohne unsere Fachleute, ohne die krasse Expertise, die wir haben in unseren Reihen, würden wir ja auch nicht so performen können. Und deshalb, was mein Votum ist, man kann das medial so darstellen, da ist diese eine Person, da ist dieses eine Zugpferd, aber das Ganze lebt vom Laden dahinter und von der Solidarität und Loyalität zueinander. Wenn das weg ist, kann man keine Artikel schreiben, weil dann wird man auch solche Personen nicht haben. Ja,
ja. Ja. Jetzt frage ich mich, ob wenn beim Anhören des Podcasts Jürgen Trittin und Cem Özdemir mir sagen, warum bin ich da nicht aufgetaucht jetzt in der Kanzlerdebatte, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Persönliche Möglichkeiten, das ist halt so, ja, in jeder Partei natürlich gibt es da auch, du hast mich ja persönlich gefragt nach Neid, deshalb habe ich sie auch persönlich beantwortet, zumal ich glaube, Robert Habeck und Annalena Baerbock erfahren den bedingungslosen Zuspruch von Jürgen Trittin und Cem Özdemir, weil wir einfach wissen, wir müssen als Partei in einem Strang ziehen, damit wir dann auch bei der nächsten Bundestagswahl gut abschneiden und dann auch Einfluss nehmen können in einer neuen Bundesregierung. So. Ja.
Jetzt sind wir quasi von Kommunikation, persönlicher Kommunikation, was bedeutet das für einen, ein bisschen abgeschwiffen zu, wer wird irgendwie nächster deutscher Kanzler oder Kanzlerin. Was mich aber nochmal interessiert ist, wir hatten ja gesagt, irgendwie, man muss schon auch dann selbst auch ein bisschen schauen, wie man kommuniziert als Politikerin. Was mir jetzt aufgefallen ist persönlich, ist die Politiker, mit denen ich zu tun hatte, egal ob das jetzt jemand aus dem Bundestag war, jemand hier aus dem Hamburger Senat oder irgendein Parteivorsitzender, da hängen ja immer schon auch Stäbe dran und Leute, die für einen kommunizieren. Und jetzt ja, aus dem Nähkästchen geplaudert, quasi irgendwie, bis wir jetzt beide hier unseren Termin hinbekommen haben für die Aufnahme. Das hat irgendwie so ein bisschen geruckelt und hier und da wurden hier und da mal was verschoben. Aber es war immer alles irgendwie super professionell und deine Kollegen sind eben super nett aufgetreten. Ich habe aber auch schon erlebt, dass mir hat irgendwie ein Parteivorsitzender ausrichten lassen, mit so einer kleinen Wurst würde er sich jetzt erstmal nicht unterhalten wollen. Ich bin da relativ schmerzfrei, also ich kann damit umgehen. Aber letztendlich ist man doch dann auch als Abgeordnete immer so ein Stück weit auch von der Performance seiner, auch der kommunikativen Performance seiner Leute abhängig. Und ist man da auch komplett angstfrei? Weil irgendwie, wenn die PR-Mitarbeiterin irgendwie morgens Kopfschmerzen hat und einem Spiegelredakteur sagt, er hätte nicht alle Tassen im Schrank, das ist wahrscheinlich nicht förderlich.
Ja, das stimmt. Also gute Mitarbeiter sind das A und O. Und ich sage immer, als Abgeordnete performt man nur so gut, wie das Team hinter einem auch performt. Ja, das ist positiv und negativ gemeint. Klar können Fehler passieren, aber es ist eben auch so, Also hätte ich könnte die Fülle an Themen und die Performance, die ich so leiste, das ganze Output, natürlich nicht im geringsten bewerkstelligen, wenn ich meine Leute nicht hätte. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Konzepte. Bei uns im Team würde ich sagen, und ich behaupte das jetzt einfach mal für meine Mitarbeiterinnen, sind alles Frauen, mit, ja, wir versuchen schon sozusagen viele Themen, also es ist jetzt hier nicht so, ich sehe das aber so und Punkt, sondern wir kommen zu Ergebnissen, zu Bewertungen, zu Analysen kommen wir gemeinsam, weil wir uns viel eben auch politisch unterhalten, die Dinge diskutieren. Und natürlich, klar, am Ende habe das letzte Wort ich, weil ich bin diejenige, die sozusagen mit Namen und Gesicht nach draußen muss. Aber wir sind da sehr kooperativ und wirklich auch, mein Team ist mein Safe Haven. So. Ja. Die fangen mich auf, wenn es schlimm läuft. Die pushen mich nach vorne, wenn ich es selber nicht sehe. Die haben Ideen, die bringen das ganze Knowledge, die Kreativität mit rein. Also ohne die wäre schlicht gesagt gar nichts. Ja. Und jeder Erfolg, wir haben, den verbuchen wir als Team.
Wie viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hat ein Bundestagsabgeordneter?
Kann man gar nicht so pauschal beantworten. Also ich habe bei mir im Team einige, die wollen zum Beispiel nicht Vollzeit arbeiten. Die haben dann eher zwei Drittelstellen und so weiter, einige Vollzeitstellen. Das hat, also ne, man hat ein bestimmtes Budget und innerhalb dessen kann man natürlich dem Lohnniveau entsprechend Menschen einstellen. Ja, man kann zwei einstellen und denen das ganze Budget geben. Man kann aber auch sagen, man macht da, weiß ich was, vier Referentenstellen in Berlin und zwei Mitarbeiterinnen im Wahlkreis. Man hat die Möglichkeit, Praktikantinnen und Praktikanten dazu zu holen oder studentische Hilfskräfte. Das muss man eben dann selber entscheiden, was man auch braucht. Bei mir ist so, ich habe vier Mitarbeiterinnen, nicht alle in Vollzeit in Berlin und zwei im Wahlkreis. Okay. Und drei im Wahlkreis sozusagen, aber gerade in Elternzeit sozusagen. Also auch natürlich über so eine Sache, so ein Team bleibt nicht statisch, ja, sondern da passieren ja auch Dinge im Leben und dann ist jemand mal raus für die Elternzeit oder orientiert sich beruflich um und verlässt früher das Team oder so. Aber ja, also das variiert. Wichtig ist natürlich, dass man auch da guckt, dass man gute Jobs, stabile Jobs mit guten Gehältern anbietet. Finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir als Abgeordnete da auch einen gewissen, ethischen Anspruch verfolgen und unsere Leute da nicht ausbeuten, denn der Betrieb ist schon ziemlich hart, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Würde ich nur ganz kurz sagen, ja, ich kriege natürlich auch viel negatives Feedback auf meine Arbeit, vor allen Dingen aus rechtsextremen Kreisen. Das landet zuerst bei meinen Mitarbeiterinnen und die lässt das natürlich auch nicht kalt, was sie da lesen müssen. Ja, und deshalb kann ich das an der Stelle auch nochmal sagen, ohne mein Team wäre ich nichts und ich danke denen von Herzen dafür, dass sie mich da auch immer auffangen. Ja.
Ja. Du sagst gerade, dass das negative Feedback und rechtsextrem ein Punkt, vielleicht deine persönliche Einschätzung zu dem Thema Walter Lübcke, da ist ja ein Politiker ermordet worden, soweit ich das überblicken kann, das erste Mal seit zumindest langer Zeit, dass das in Deutschland passiert ist und gefühlt nach meiner Wahrnehmung hat das natürlich irgendwie mediale Aufmerksamkeit bekommen. Aber ist jetzt nicht so, als würden da irgendwie jetzt tausende Leute auf die Straße gehen und sagen, wir müssen jetzt, Politiker werden ermordet, wir müssen jetzt aufpassen, dass unsere Demokratie geschützt wird, sondern es war eher so ein Nebenthema. Wie geht man damit um, wenn man im Parlament sitzt? Also persönlich und auch mit Kollegen?
Also ich glaube, mich würde dann noch eher schockieren, dass sozusagen über das Virus, das natürlich wichtig ist, auch in der Öffentlichkeit bewegt zu werden, wir über Halle und Hanau oder eben auch Walter Lübcke insgesamt sehr wenig sprechen derzeit. Und das ist natürlich völlig fatal, weil auch mit dem Virus hören Rechtsextreme nicht auf, dieses Land zu bedrohen. Ja? Und das muss man sich eben klar machen, dass vielleicht dann auch vielleicht das einzig Kritische, was ich jetzt nochmal zurückspielen würde, in die Zuhörerschaft, ja. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir eben an solchen Stellen, auch wenn unsere gesamte Alltagslage irgendwie sich verändert hat und dieses Virus uns auf Trab hält, dass wir die Themen, die aber auch noch auf einer anderen Art und Weise eine Zersetzungskraft haben und dieses Land gefährden, dass wir die nicht vergessen. Und das stimmt. Also nun bin ich nicht dafür, dass man sozusagen den Mord an einem Politiker irgendwie gleichsetzt, überbewertet, unterbewertet oder in irgendeiner Form mit den furchtbaren Morden von Hanau beispielsweise, weil es gehört alles zusammen. Ja, es gehört zusammen, was hier in diesem Land los ist und wie viele politische Morde es gab aus dem rechten Umfeld in den letzten Jahren, ist einfach ein Problem. Und da nehme ich mich nicht als Politikerin jetzt besonders bedroht wahr, sondern ich nehme die Demokratie als bedroht wahr. Und deshalb muss man irgendwie dafür sorgen, dass diese Themen am Laufen bleiben. Parlamentarisch ist es so, dass wir natürlich weiter aufklären, dranbleiben an diesen Themen. Die Staatsanwaltschaften und Polizeien arbeiten natürlich weiter an diesen Themen. Aber es ist auch wichtig, dass es in der Öffentlichkeit klar wird, dass so ein Thema nicht wegen eines Virus auf Hold gepackt wird.
Ja, okay. Unser Podcast geht schon ein bisschen. Ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne loswerden wollen würde. Zweieinhalb. Das eine ist vielleicht ganz kurz, was sind so die zwei wichtigsten Punkte, die du gerne im Politikbetrieb ändern wollen würdest, wenn du die Macht dazu hättest?
Meinst du politische Themen oder so eher, was das Verfahren, die Abläufe und so weiter angeht?
Verfahren und Abläufe.
Okay. Achso, direkte Antwort, alles klar. Jetzt muss ich meine Spontanität unter Beweis stellen. Also, ich glaube, politische Netiquette, wir haben es ganz am Anfang ja angesprochen, das Diffamieren und auch überhaupt im gesamten Politikbetrieb transparenter sein und deutlich machen, woher Entscheidungen kommen und aufhören, sozusagen die politischen Gegner in der Art zu diffamieren, dass sozusagen politische Inhalte dahinter zurückbleiben. Das ist ganz wichtig. Und dann zum Zweiten, glaube ich, für die nächste Koalition, die sich formieren wird nach einer Bundestagswahl, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man deutlich macht, wie kommt man zu Entscheidungen und Kompromisse. Die Menschen in diesem Land müssen verstehen, warum Kompromisse zum politischen Alltagsgeschäft dazugehören, dass man, auch wenn man ein starkes Wahlergebnis hat, auch in einer Koalition nicht zwingend all seine Themen durchsetzen kann, ja, also wie solchen Kompromissen, weil das nehme ich ganz stark so wahr, auch jetzt in dieser GroKo, wie ungnädig manche sozusagen mit den Ergebnissen umgehen, ohne zu verstehen, dass da eigentlich eine Kompromissmaschinerie dahinter steckt und dass die notwendig ist, weil niemand wird hier alleine regieren. Na, man wird immer Kompromisse und Einschnitte machen können. Das fördert auch die politische Toleranz, sage ich mal, wenn man das wirklich versteht. Und ich glaube, da hat Politik einen Auftrag, diese Sachen transparenter zu machen.
Ja. Und was wir jetzt ja festgestellt haben, auch so über das Gespräch hinweg, dass der Job schon auch ein anstrengender, komplexer ist. Hast du manchmal das Gefühl, dass man auch sich so in so einem Hamsterrad bewegt und 100% Themen anschiebt und 1% Ergebnis dabei rauskommt? Ist das manchmal auch frustrierend?
Also klar ist das auch mal frustrierend, aber deshalb darf man auch nicht immer nur danach gucken, was tatsächlich im Parlament entschieden wurde und bei rauskommt am Ende, sondern man muss gucken, wie man Mehrheiten gewinnt für sein Thema. Und ich kann nur sagen, ein engagiertes Einstehen für die Flüchtlingspolitik hat nie dazu geführt, dass weniger Leute sich dafür interessieren, sondern viele Menschen haben das eben auch als Thema identifiziert und die Relevanz nach oben geschraubt. Und das ist für mich natürlich schon ein Erfolg, wenn ich Menschen einfach überzeugen kann von einer anderen Flüchtlingspolitik.
Das heißt, einerseits braucht man irgendwie eine gewisse Frustrationstoleranz und andererseits muss man auch Teilerfolge erkennen und würdigen können. Kann man das so sagen?
Ja. Und ich glaube, also in einer Demokratie wird man nie 100% bekommen. Wer mit dem Anspruch antritt, hat in der Demokratie nichts zu suchen. Der sollte sich andere Staatsformen und Regierungsformen wählen. Ja, der wird nicht zufrieden sein. Das lebt vom Kompromiss und ich glaube, es ist wichtig, dass man erkennt, dass der Schritt nach, also wenn es für einen selber und wenn in Minischritten und Millimetern, wenn es nach vorne geht, dann ist es erstmal gut.
Okay. Sehr schön. Was mich immer noch mal so umtreibt bei so einem Podcast ist, dass ich eventuell auch vergessen habe, was ganz Wichtiges zu fragen, was die Hörer interessiert. Deshalb drehe ich da den Spieß einmal um und sage, was gibt's eigentlich, was du immer gefragt wirst, was ich aber heute noch nicht gefragt werde? Gibt's da irgendwas?
Also wenn ich so an die Schulklassen immer denke, da kommen immer zwei Fragen. Und die erste Frage ist die Kohle. Das haben wir ausreichend bewegt. Die zweite Frage ist, wie ich zum Thema Legalisierung von Cannabis stehe. Ah. Tatsächlich ist das die zweite Frage, die immer alle Schulklassen stellen. Hat aber mit unserem Podcast gar nichts zu tun. Aber ich muss dann immer schmunzeln, weil manchmal ist es auch so, dass die sich nicht trauen zu fragen. Und dann sage ich immer so, na kommt, ihr wollt wissen, wie viel ich verdiene? und ihr wollt wissen, wie ich zur Legalisierung von Cannabis stehe. Und dann geht immer ein Raunen und Lachen durch die Reihen und alle so, ja, woher hast du das jetzt gewusst? Weil es wirklich die zwei Themen sind, die, sagen wir, Kids im Alter von 16 bis 19 total interessieren.
Ja, okay. Und
also, dann, du hast ansonsten nicht, um positives Feedback zu geben, den Ritt durch sozusagen die vielen Tiefen und Untiefen der Politik und der systemischen Fragen auch, finde ich, gut, gut durchgeführt. Ja, es gibt natürlich so mehr zu sagen, aber es ist, glaube ich, für den Anfang schon sehr umfassend gewesen.
Das ist doch schon mal super. Ich werde natürlich auch gerne gelobt vor den Millionen von Zuhörern, die das Ding jetzt hier hören. die können ja nicht sehen, wie ich jetzt rot werde. Okay, ja, dann Luise, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat super Spaß gemacht. Ich denke, danach werden jetzt ganz viele Leute mehr noch den Podcast abonnieren und uns richtig dicke, gute Bewertungen überall reinschreiben. Ich freue mich.
Wir nehmen es jetzt auch mit Fest und Flauschig und Böhmermann und Schulz.
Auf jeden Fall. Die in Summe, ja. Das knacken wir jetzt. Ja, du, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Es sind ja noch Corona-Zeiten und über Distanz. Wahrscheinlich hat der ein oder andere auch gehört, dass es hier und da mal geknackt hat in der Leitung oder mal ein Krankenwagen an der Tür vorbeigefahren ist. Das lag einfach daran, dass wir das Ganze als Zoom-Meeting aufgenommen haben. Luise, ich sage einfach mal, ja, jetzt glaube ich zum dritten Mal, herzlichen Dank und viele Grüße nach Kiel. Und ich, ja, wünsche dir einen fantastischen Resttag und freue mich, dass wir uns dann demnächst auch bald mal wieder persönlich treffen werden.
Ja, doch. Vielen, vielen Dank auch. Mach's gut.
Mach's gut. Tschö. Das war Luise Amtsberg von Bündnis 90, die Grünen, quasi direkt aus der Zentrale der Macht. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören des Podcasts und hattet auch die eine oder andere Erkenntnis dabei. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen und den einen oder anderen netten Kommentar, den ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt, hinterlasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Macht was Podcast. Ciao!